Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Herzlich willkommen zum Abgefahren Podcast Episode 6. Die Tage werden länger, das Wetter wird besser, die Lust aufs Verreisen wird größer und die Lust des Podcastens bei uns dreien ist nach wie vor ungebrochen und deswegen begrüße ich hier die beiden wichtigsten Mitprotagonisten des Abgefahren Podcasts, die Moderatoren Axel. Hallo Axel.
Hallo Thomas.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo Thomas und auch auf die andere Seite hallo Axel.
Hallo Jan.
Schön, dass wir wieder in altgewohnter Konstellation zusammen sind, nachdem wir ja zwischenzeitlich mal ein bisschen gemischt haben, ein bisschen was alleine gemacht haben, ein bisschen was zu zweit mit einem Gast zusammen. In der letzten Episode fand ich übrigens mega interessant, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und in Zukunft wird es ja so weitergehen. Also wir drei werden uns immer wieder mal hier treffen. Es werden sich immer wieder mal Interviewgäste einfinden und somit werden wir immer einen Blumenstrauß herrlichster verschiedener Themen hier anbieten. Aber heute sind wir dreimal wieder da und ja, ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder zusammen sind. Wie geht's euch?
Ja, blendend. Wenn man das in der heutigen Zeit sagt, kriegt man immer böse Seitenblicke, weil allen geht's nicht so gut. Aber also die meisten haben irgendwelche Corona-Blues-Geschichten, aber im Prinzip muss ich sagen, blendend. Das Wetter ist schön, gerade heute. Ich will mich nicht beschweren, deshalb, ich gucke da positiv hin und sage einfach, ja, uns geht's gut.
Wird ja auch ein großes Thema sein nachher im weiteren Verlauf des Podcasts. Was kann man jetzt zu der Zeit machen? Fahren, reisen ist momentan eher so semi. Also klappt gerade nicht so gut, aber man kann ja viele andere schöne Dinge tun. Da haben wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Jeder von uns hat was zu berichten. Wie sieht's bei dir aus, Axel? Wie fühlst du dich? Hast du auch den Blues oder?
Ja, doch ein bisschen schon. Ich habe vor zwei Tagen ich habe ja ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, was haben wir in dieser Saison geplant, habe ich ja gesagt, und wir waren mutig, wir haben wieder Holland gebucht. Ja. Und bei uns hat sich der niederländische Campingplatz für Mitte Mai, ich meine, es ist Fronleichnam, ich bin nicht ganz sicher, hat sich bei uns gemeldet und uns drei Varianten angeboten. Sie können gerne kommen. Dann müssen Sie nichts tun. Oder wenn Sie stornieren möchten, dann schreiben Sie uns Ihre IBAN. Ja. Und wir ziehen nur 25 Euro Verwaltungsgebühr ab und oder umbuchen. Und ja, und ich habe dann so mit mir gekämpft. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber eigentlich will man da ja hinfahren. Also ich will ja gar nicht stornieren. Aber man muss sagen, im Moment sind die Niederlande Hochinzidenzgebiet, die sind weit über 200 und ob die jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen unter 200 rutschen, das ist mehr als fraglich.
Ja.
Und so habe ich mich dann für die Stornierung entschieden. Ja, und das hat in mir schon einen gewissen Kampf ausgelöst, muss ich sagen, wo ich auch so ein bisschen schlechte Laune hatte an dem Tag.
Ja, ja klar.
Aber ansonsten ist alles gut.
So wie die Hörer draußen, so ist es bei uns auch. Wir sind halt wild, wir wollen raus, wie ich gerade schon im Intro gesagt habe. Das Wetter wird jetzt gut, ne? Jetzt kommt die Lust natürlich noch mehr. Der Axel, der macht es wenigstens richtig, ja. Der ist der Einzige, der stilecht beim Podcasten in seiner Dinette sitzt. Wieder mal. Also das möchte ich nochmal betonen hier, ja. Der Axel, der macht es halt richtig.
Ich bin auch der Einzige, der eine Dinette hat.
Genau, du bist der mit der Volldinette.
Oh, was geht das wieder los?
Aber Axel hat wahrscheinlich so ein bisschen Urlaubsfeeling, so ein bisschen, ne, sitzt da in seinem Wohnmobil, in seinem Mark, darf man das sagen?
Ja.
Hat man schon gesagt, ne? In Mark Forster.
Ich weiß, genau, Mark Forster, genau.
Und Jan und ich sitzen einfach total gelangweilt wieder mal in unseren Büros. Ja, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Bestimmt.
Und wir kommen gleich, so viel darf man schon mal vorweg teasern, wir kommen gleich aber dazu, dass wir es wenigstens mal geschafft haben, uns zu treffen. Ich meine, wir kannten uns natürlich schon vorher persönlich durchs Thema Laufen. Das hat man ja auch schon mal angedeutet. Wir sind leidenschaftliche Läufer und auf dieser Schiene haben wir uns natürlich schon mal gesehen. Aber wir haben uns zum ersten Mal mit unseren Wohnmobilen getroffen. Aber da dürft ihr gespannt sein. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich finde, wie immer am Anfang der Sendung, oder Jungs, wie sieht's aus? Wir sollten mal rückblickend betrachten, was ist passiert, was gab es für Rückmeldungen oder auch nicht für Rückmeldungen, was wünschen wir uns für Rückmeldungen, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich denke, das sollten wir mal kurz abarbeiten. Was gab es denn da so, Axel?
Ich habe eine Rückmeldung bekommen zur Episode 5. Das war die Episode mit Hippie Trail. Der Torben hat uns ja sehr ausführlich von seiner Reise geschildert und ich habe eine Rückmeldung von der Minige bekommen. Die hat also alles gehört, hat ihr viel Spaß gemacht und sie hat uns aufgefordert, 5 weitere Episoden mit Hippie Trail zu machen. Und ich habe sie tatsächlich auch persönlich getroffen und sie kannte tatsächlich Hippie Trail vor unserer Episode schon und ist denen schon vorher gefolgt. Also auch die Sache, als die auf der Panamerika unterwegs waren, und dann der Sohn geboren wurde und so, das hatte sie schon live verfolgt und ist so ein Herzensthema von ihr, also so ein Traum, das vielleicht auch mal irgendwann zu machen. Und ja, insofern haben wir damit, ohne dass ich es jetzt wusste, absolut quasi ins Schwarze getroffen und sie meinte, als sie es gehört hat, durfte sie auch niemand stören und so, also so war wirklich, ohne das zu wissen, ein absoluter Volltreffer.
Das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil ich glaube, dass die vergangene Episode nämlich nicht nur was für Wohnmobilisten oder Camper gewesen ist, sondern auch eben für Interessierte, die sich interessieren für Abenteuer, für das, was Menschen erleben, so wie Menschen leben, die vielleicht ein bisschen eine andere Art und eine besondere Art haben, ihr Leben zu vollbringen. Ich denke, das hat für die das hat für die einen oder anderen dann auch einen Mehrwert gehabt, diese Episode.
Ja, ich bin ja auch ein,
du warst auch nur Zuhörer.
Ich bin auch eine Rückmeldung, weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ich war leider nicht dabei bei eurem Interview, was ich tatsächlich extrem spannend fand, also gerade im Nachgang. Ich hatte die Familie natürlich auch schon gesehen. Ich fand es aber höchst spannend, wie ihr quasi mit ihm gesprochen habt und wie dieses Gespräch war. Ich meine, er ist jetzt, ich will nicht sagen ein Fernsehprofi gewesen, aber er war ja schon deutlich geprägt von Medien und hat trotzdem sich auf alles eingelassen. Es war ein tolles Gespräch, also von daher gebe ich jetzt mal euch da auch das Feedback. Es war ein tolles Interview. Mir hat es Spaß gemacht zu hören, auch wenn ich vielleicht ein bisschen voreingenommen bin von meiner Seite, aber war cool.
Ja, dankeschön.
Ja. Hat auch einfach Spaß gemacht.
Spaß gemacht. War nicht schwer.
Ne? So hörte sich das auch an. Ja, genau.
Ja, weil du einfach in der Geschichte drin bist und dann natürlich auch neugierig bist und Dinge erfahren willst. Auch wenn du vielleicht die Doku gesehen hast im ZDF. Da gibt's ja noch so viele Fragen, die man gerne stellen möchte. Gerade wenn du vor einem Fernseher sitzt und dir sowas anguckst, dann würdest du gerne die Fragen stellen. Und jetzt im Podcast hatten wir die Gelegenheit dazu.
Ja. Da komme ich tatsächlich nochmal zu einem Punkt. Andrea, also meine Frau wir haben das dann nochmal zusammen geguckt und die hatte auch Sachen, warum haben die das nicht gefragt? Ich würde gern das und das wissen, das wäre jetzt für mich noch wichtig. Warum?
Vielleicht warum mal einen Podcast anfangen.
So? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich werde die Frage nochmal aufnehmen, falls wir dann nochmal zu einem Interview, falls wir nochmal zu einem Teil 2 kommen. Ja. Weil das im Nachgang fand ich auch die Frage von ihr spannend. Das sollten wir dann nochmal aufnehmen. Also es gibt noch immer ungeklärte Sachen.
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, selbst mir sind da im Nachhinein noch Dinge eingefallen, die ich auch noch hätte gerne gefragt, aber das ist in dem Moment dann, vergisst man es auch mal gerne, weil man auch in der Geschichte drin ist. Und aber wie der Torben schon oder wie wir dem Torben ja entlocken konnten, haben wir vielleicht die Chance, ihn nochmal irgendwann ein zweites Mal herzuholen.
Wenn die endlich ihr Auto abholen können.
Genau. Wenn der in Dubai mal irgendwann da weiter reist.
Bei dem Oldtimer-Sammler.
Der Frosch.
Ja. Wir haben jetzt übrigens auf unserem Instagram-Kanal auch arabische Follower. tatsächlich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber seitdem Hippie Trail das geteilt hat, hat sich unsere Instagram-Follower-Anzahl von 2 irgendwie, wahrscheinlich 4. Bei ihr beiden, verdoppelt auf 4. Nee, ich glaube auf irgendwie sowas um die 60 ist es hochgeschnellt. Und auf Instagram gab es auch noch zwei weitere Rückmeldungen. Und zwar Pigalou hat geschrieben, dass schon beide Bücher gelesen wurden und sich auf die Episode freut. Und Kennison The Road, Kennis on the Road, so, Entschuldigung, schreibt, sehr coole Idee. Also da gab es auch noch dann Rückmeldungen oder Kommentare zur Episode.
Prima. Mein großes Baby und Steckenpferd, ich mache ja Podcast schon seit 2014 und diese Podcast-Szene entstand ursprünglich aus der Apple-Welt und deswegen ist, glaube ich, iTunes nach wie vor mit das bedeutendste Verzeichnis für Podcasts und ich liebe Bewertungen von Podcasts, ja, und ich muss traurigerweise feststellen, dass wir noch keine wirkliche Bewertung auf iTunes erhalten haben. Das würde ich doch mal gerne hier zum Anlass nehmen, das würde ich doch mal gerne dazu aufrufen, dass sich das doch mal bald ändern sollte. Also wir haben nach wie vor zwar positive Bewertungen in Form von Sternchen, 5 Sterne, aber noch kein Kommentar. Und da würde ich mich total freuen, wenn das mal jemand jetzt mal übernehmen würde. Und ich loste einfach jetzt auch mal was aus, ja? Also ich habe einerseits, das habe ich euch schon mal gesagt und den Hörern da draußen, ich habe ja eine totale Lust, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, dann irgendwann noch mal so ein Hörertreffen anzuberaumen, mit Wohnmobil natürlich, stilecht. Und ich sage jetzt einfach mal, derjenige, der die erste Bewertung jetzt hier schreibt und sich dann später auch dazu erkennen gibt, was ist ja auch nicht so leicht, das sind ja teilweise auch Usernamen dahinter, die man jetzt nicht unbedingt herausidentifizieren kann, aber wenn derjenige sich outet und sagt, ich war's, dann kriegt er von mir auf jeden Fall ein wunderbares, leckeres Biergeschenk, also irgendwie in Form eines Sixpacks oder irgendwas, weil ich bin ja ein Bierliebhaber und dann trinken wir uns irgendwie zusammen mal irgendwo am Campingplatz ein leckeres Bier und vielleicht gibt's auch noch eine Grillwurst vom Podcaster dazu. Irgendwie muss da jetzt mal was passieren. Also ich.
Thomas, das Angebot ist so gut, ich suche mal eben meinen iTunes-Account.
Zu spät,
Jan. Anwesende ausgeschlossen. Ach, Mist.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, musst du sagen. Dann kannst du es auch.
Nein, aber es kann ja nicht so schwer sein. Also bitte da draußen, das wird uns total freuen.
Ja, komm, dann machen wir das Ganze rund. Dann schmeiße ich noch ein Bierlikör dazu.
Das wird
ein. Und zwar ein Schwatt-Bierlikör, lokale Spezialität aus Wuppertal.
Ja, also.
Die besorge ich oder. Ja, und dann bringe ich die mit und dann.
Der kriegt dann der zweite. Das ist ein zweiter Kommentar.
Okay, kriegt der zweite, aber nur wenn er auch mit zum Treffen kommt.
Genau, ja.
Cool. Ja, ich habe noch eine E-Mail bekommen und da steht drin, also ich lese einfach mal vor. Hallo, einige Plugins auf deiner Webseite wurden automatisch auf ihre neueste Version aktualisiert. Es ist keine weitere Aktion deinerseits erforderlich. Das WordPress-Team. Also es hat uns auch noch geschrieben.
Also WordPress freut sich auch über unseren Podcast, ja?
Genau, WordPress freut sich auch, aber es könnte auch noch persönlicher werden, ruhig, ne? Also es wäre nicht schlimm.
Ihr habt einen tollen Podcast und wir haben eure tolle Webseite auf ein ganz tolles Update gebracht.
Genau. Schreibt uns ruhig mal an echt@abgefahren-podcast.de.
Genau, so sieht's aus. Dann werden wir beim nächsten Mal schauen,
Themenwünsche was und was ihr alles wünschen könnt. Also ihr könnt auch mal sagen, was ihr hören wollt. Ne? Wäre ja auch eine Variante.
Ja. Wie sagen die YouTuber immer, schreibt es unten in die Kommentare.
Ja.
Genau.
Ja. Kommentare gehen auch, ne? Oder? Also wir können auch auf der Seite, kann man auch kommentieren. Also man könnte auch auf unserer Webseite Kommentare zu den Episoden direkt hinterlassen.
Mhm. Oder auf Instagram Kommentare hinterlassen. Geht auch. Oder auf
bei Facebook.
Auch da geht's. Genau.
So viele Möglichkeiten.
Ja.
Ja, wir freuen
uns. Okay.
Ja, also Rückblick. Ich würde doch fast sagen, Thema für neues Kapitel, oder?
Genau,
Kapitelmarke. Und da finde ich doch mega genial, dass wir jetzt hier eine Welturaufführung erleben dürfen. Und dazu spiele ich mal kurz was ab.
Abgefahren. Der Podcast unterwegs.
Ja, dieser kleine, aber feine Einspieler, wofür übrigens der Jan größtenteils verantwortlich ist. Er ist zwar nicht die Stimme des Einspielers, aber er ist der technische Macher, sagen wir es mal so.
Director's Cut.
Genau, soll eigentlich eine Kategorie mal abgrenzen hier. Also das wird ja jetzt häufiger mal passieren, dass wir unterwegs auch aufnehmen. Und ja, deswegen dieser kleine Einspieler. Da kommen wir zum nächsten Thema. Unser erstes Mal, also nicht das erste Mal, sondern unser erstes Mal Treffen mit dem Wohnmobil. Wir haben es getan. Und auch das eine Idee vom Jan. Wir hatten es ja schon in der letzten Episode. Das mussten wir jetzt nochmal aufgreifen. Es ist halt auch einfach, ja, mit die beste Möglichkeit derzeit mit dem Wohnmobil mal rauszukommen, das Gerät mal zu bewegen und auf der anderen Seite auch einen schönen kulinarischen Abend zu haben und auch mal Menschen zu sehen, weil man das in Corona natürlich immer so ein bisschen vorsichtig genießen muss. In aller Regel fährt man ja mit seiner Familie oder seiner Partnerin alleine zum Wohnmobil-Dinner. Wir sind jetzt mit unseren Familien jeweils in einem Wohnmobil zum Wohnmobil-Dinner gefahren und haben uns da eben getroffen unter Einhaltung der Corona-Regeln. Und getroffen haben wir uns beim Womo-Dinner in Dorsten beim Thomas Püttmann. Ne? Jan, deine Idee war das. Wie kamst du darauf?
Ja, eigentlich lange, lange Geschichte und eigentlich überhaupt nicht lange Geschichte. Ein Mitarbeiter vom Thomas Püttmann, der Mike, wie lange kenne ich? Ich weiß nicht, wie lange wen uns kennt. 20 Jahre hätte ich jetzt gesagt. Kennen wir uns schon. Und er war früher mal Servicekraft hier in einem Restaurant in Wuppertal, ist dann aber da weggegangen und dann beim, ich weiß gar nicht, ob es noch einen Umweg gab, beim Thomas Püttmann gelandet. Wir kennen uns lange, sind eigentlich immer in Kontakt geblieben und ja, jetzt haben sie auch das Wohnmobil-Dinner endlich für sich entdeckt. Wir hatten mal schon vor einem halben Jahr drüber gesprochen irgendwann, aber jetzt ist es halt quasi aktuell. Und als wir sozusagen auch in unserer Planung waren, kam für mich irgendwann mal die Frage, warum nicht da? Und dann habe ich den Mike gefragt, relativ spontan, sag mal, habt ihr am Wochenende noch 3 Plätze frei für uns? Und er sagte, klar, natürlich, für euch immer. Also so ungefähr war es. Wir haben jetzt keinen verdrängt, es war tatsächlich noch Platz da, also es war okay. Und ja, so kam es, dass der Mike uns die 3 Plätze reserviert hat. Und wir dann an dem Samstag angereist sind.
Vielleicht der Komplettheit halber nochmal eben, bevor wir es nachher vergessen zu erwähnen. Das Restaurant nennt sich Restaurant zum Blauen See.
Genau.
Hat auch den Hintergrund, dass es eben tatsächlich an einem See liegt. Also direkt an einem See. Wir haben die Gelegenheit auch gleich genutzt und haben unserer zweiten Leidenschaft gefrönt, waren dort laufen zusammen. Das muss natürlich sein. Das haben wir dann auch gleich ausgenutzt. Aber primär geht es natürlich jetzt ums Wohnmobil-Dinner.
Also ich muss auch wirklich sagen, sozusagen, das ist auch so ein Mini-Rückblick. Das war ja Episode 4, wo wir über das Womo-Dinner thematisiert hatten. Und das war wirklich nochmal so, dass es auch nochmal so richtig Lust gemacht hat. Ne? Man hatte das ja schon gemacht, aber es war schon so ein paar Wochen oder Monate her. Und dass das dann nochmal, als man so das dann auch nochmal gehört hat, man hört sich ja die Episoden dann auch oft nochmal selber an, dann nochmal dachte, ach ja, Mensch, das könnte man auch nochmal so. Und das kam echt dann sehr cool vom Jan dann das Angebot irgendwie. Und da war das auch keine große Diskussion bei uns, sondern da hieß es sofort, ja, ja, zack, zack und machen. Ja, danke für das, dass du das noch organisiert hast.
Ja, gerne. Also ich bin ja ein absoluter Kulinarik-Fan. Also ich mag Essen, manchmal leider, aber eigentlich auch sehr gerne. Von daher war das gut. Wir waren jetzt auch danach noch zweimal essen. Also von daher, wir nutzen das oft. Ja, interessant war eigentlich, Thomas hat original verpackte Keile gehabt.
Also klar, im Grunde genommen war es tatsächlich die Premiere. Also wir standen etwas schräg und wir wollten schon beim Essen halbwegs gerade stehen, dass das Bier halt auch gerade steht. Und ich bin in meinem Leben zwar schon mal auf Keile gefahren mit dem Leihwohnmobil im letzten Sommer, von der Geschichte hatte ich ja schon erzählt.
Also war da nicht was, dass die kaputt gegangen sind?
Ja, tatsächlich. Aber mit unserem neuen eigenen Wohnmobil bin ich tatsächlich noch nicht auf Keile gefahren und die waren original verpackt. Ich musste die da erst auspacken. Und Jan hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als zu versuchen, das zu dokumentieren, wie ich zum ersten Mal auf die Keile fahre. Er hat mich vor eine Aufgabe gestellt. Ja, wo legst du denn die Keile jetzt hin? Ja, also wie steht denn das Wohnmobil und wie möchtest du das denn haben? Und ich musste das irgendwie lösen. Und
Ja, man lernt am besten, wenn man selber erfährt, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, wie es sich so anfühlt. Und absolut, von daher habe ich gesagt, was hilft dir das, wenn ich dir jetzt sage, leg den Keil dahin und den anderen 10 Zentimeter weiter hinten, damit du gerade stehst, das bringt nichts. Ja. Überleg mal selber. Ja, genau. Das machen wir mit den Kindern ja auch. Die sollen selber erfahren. Ne?
Ja.
Ja, und dann hat der Thomas da original verpackte, eingeschweißte Keile ausgepackt. Das war cool.
Ja, und das.
Und Michaela hat eingewiesen. Ne?
Genau, und das hört sich so an.
So, Jan, jetzt wollte ich eigentlich mal wissen, wie ich das gemacht habe. Habe ich mir jetzt ein Bier verdient oder nicht so?
Also Michaela hat sich ein Bier verdient, weil sie hat hervorragend da hinter dem Auto gestanden und eingewiesen. Und ja, du hast ja auch ein Bier verdient. Du stehst gut.
Dann würde ich sagen, gibt es jetzt ein typisches Geräusch, oder?
Mach mal.
Ist das so?
Wir haben verheimlicht, dass es 7 Versuche gedauert hat, höre ich aus dem Hintergrund. Nein, das haben wir nicht.
Ja, ein Rat dafür, die Dame. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen persönlich gedisst, ja, von euch. Also.
Ach Quatsch, das waren die Mädels. Das waren nicht.
Kannst du es nochmal mit den 7 Versuchen vorspielen?
Nein, auf jeden Fall, die Organisation.
Ich möchte das gerne eben aufklären. Es waren definitiv keine 7 Versuche. Es war
höchstens 6,5.
Nein, das war im ersten Ansatz drauf und noch einmal ein bisschen nachjustiert. Genau. Mehr war es nicht. Ja, das war völlig normal. Ja. Das hast du gut gemacht, Thomas.
Er stand aber auch tatsächlich etwas schräg. Also nicht nur in der Längsachse, sondern also wirklich, wie beschreibt man das? Also
in der Längs- und in der Querachse.
Und in der Querachse, genau.
Also genau. Tja, Thomas, da werden Hubschützen fällig, ne?
Oh ja.
Wieder 6.000 Euro weg.
Oh ja, du hast das Video von Fan for Van gesehen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, super.
Ich auch.
Ich baue meine jetzt ab.
Ein Traum.
Also ich baue meine tatsächlich jetzt ab.
Ja.
Ich habe also keine Hubstützen, ich habe ja diese Stabilisierungsstützen drunter, ja, und ich baue sie definitiv jetzt ab. Wir benutzen sie zu wenig und ich sehe nicht ein, das Gewicht mitzuschleppen.
Für mich wäre eigentlich nur die Wiegefunktion. Ich brauche eigentlich nur die Wiegefunktion. Die finde ich total genial bei diesen elektronischen oder elektrohydraulisch, keine Ahnung, bei diesen Hubstützen, da hast du halt eben in der App tatsächlich die Möglichkeit, dein Mobil auch zu wiegen. Das finde ich schon ganz interessant. Also bei mir, der Axel, der schmunzelt jetzt wahrscheinlich innerlich, wiegen. Bei einem aufgelasteten Fahrzeug tangiert mich das nicht. Das ist übrigens auch mal ein Thema, was wir irgendwann mal auch nochmal aufgreifen können. Auflasten, nein, warum? Und wieso und wie technisch überhaupt. Aber ein anderes Thema. Wir waren beim Wohnmobil-Dinner. Ich fand das von der Organisation, da muss ich mal ein ganz großes Kompliment an Thomas Püttmann und sein Team jetzt hier loswerden. Ich habe ja jetzt auch schon das eine oder andere Mal ein Dinner mitgemacht, aber es geht ja schon mal damit los, dass jedes Wohnmobil, und da waren ja nicht wenige an dem Tag, muss man dazu sagen, eine Nummer bekommt, wie eine Tischnummer, dass das für die von der Organisation her schon mal ein bisschen einfacher ist. Dann heißt es halt 2 Weizen für Tisch 6.
Und 7. Nee, 5.
Genau. Ja.
5 war's.
Genau. 5 und 6. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass du einfach gemerkt hast, wie eingespielt das Team war. Ne? Dass der Mike als Kellner das voll im Griff hatte. Und der Thomas Püttmann als Gastgeber ein hervorragender Gastgeber war. Der Schnaps am Ende, der hat übrigens auch, da wollte ich immer noch mal gefragt haben, vielleicht hört das ja irgendwann und antwortet noch mal, was wir da jetzt genau
getrunken. Oder schickt ihr ein Fläschchen?
Das war die Geschichte mit der Form. Ne? Also ich hatte irgendwas mit Apfel, aber es war eine Birne, soweit ich mich erinnern kann. Ein Birnenschnaps, der war sehr, sehr köstlich.
Ja, und sie hatten ja diese eigentlich sehr naheliegende, finde ich, geniale Idee, dass wenn du was wolltest, dass du dann, für uns nicht relevant, glaube ich, aber dass du dann den Warnblinker einfach anmachst und dann kommen sie vorbei und fragen, was du denn gerne noch möchtest. Ne? Ja. Also das fand ich auch eine sehr coole Idee, weil das natürlich einfach ist und fand ich auch eine gute Idee.
Ja, ja, wo wir gerade schon beim Thema waren, irgendwann ging es halt auch mal ans Essen. Also wir haben uns natürlich erstmal im Übrigen sehr schön, dass man sich dann bei so einer Gelegenheit mal kennenlernt. Also wir kannten uns schon, aber unsere Gemahlinnen kannten sich zum Teil nicht. Und das war natürlich ganz nett. Also wie gesagt, alles unter Abstand draußen auf dem Parkplatz konnte man sich mal kennenlernen. Und da wurden dann auch die Bestellungen aufgenommen vom Mike.
Vorgabe. So, der Mike möchte jetzt eine Bestellung aufgeben. Der Mike ist nämlich heute derjenige, der für uns, der nimmt die auf, Entschuldigung, pardon, ich habe mich da versprochen. Also der Mike ist nämlich die gute Seele heute, die uns versorgt. Von daher, du möchtest was essen, Adi?
Den rheinischen Sauerbraten hätte ich gerne.
Ja. Jan? Ich hätte auch gern das Rumpsteak Medium. Geht das?
Das geht, ja.
Das ist gut. Kriegen wir auch was zu trinken dazu?
Wenn ihr was bestellt, ja.
Was hast du denn?
Was möchtest du?
Ich hätte gern Bier.
Flasche. Ja, Flasche ist klar. Welches?
König.
Oh.
Was habt ihr denn?
Hast du eine Alternative?
Weizen.
Ja.
Oh. Benediktiner.
Ja, besser. Viel besser.
Für mich, für Tisch 6 bitte auch.
Ja. Machen wir.
Der Jan schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
Das ist typisch Mike. Wie gesagt, ich kenne ihn seit 20 Jahren. Es läuft bei uns immer so. Es ist schön.
Hervorragend. Ja.
Ja.
Ja, der Lärm im Hintergrund, das waren meine Jungs, die irgendwie Fußball gespielt haben, was immer meinen persönlichen Stresspegel ein wenig in die Höhe treibt, weil nicht selten Wohnmobilfahrer ja sehr viel Wert auf ihr Fahrzeug legen und sehr viel Angst davor haben, dass da vielleicht ein Kratzer dran kommen könnte.
Die Kellner legen auch sehr viel Wert auf ihre Tablette, die die da über den Parkplatz tragen.
Das habe ich gar nicht so beobachtet, ob das ein Gefahrpunkt war schon zu dem Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall.
Ich denke schon, Fußball
gespielt.
Aber wir haben ja mitgespielt, also so ein bisschen zumindest.
Also ihr wärt schuld gewesen.
Ja, genau.
Ja.
Also die hätten freiwillig gar keinen Fußball gespielt, wenn ihr das nicht quasi aus denen rausgelockt hättet.
Ja.
Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand jetzt nicht genau weiß, wie sowas dann abgeht, dann geht's halt ganz klassisch weiter. Also wir sind dann jeder irgendwann in seinem eigenen Wohnmobil verschwunden und dann wurde uns das Essen eben ins Wohnmobil geliefert. Und ja, das ist dann so der kleine Wermutstropfen, wenn man mit Freunden zusammen zwar zum Wohnmobil-Dinner fährt, aber wir saßen dann halt eben doch getrennt voneinander, logischerweise.
Aber wir haben eine WebEx versucht. Ja. Also wir haben es versucht, mit einer Videokonferenz quasi zu untermalen, aber das ist kein Ersatz.
Ne? Nee, es ist absolut kein Ersatz. Ja.
Es ist kein Ersatz, aber es war trotzdem cool, weil wir auf euren Tisch gucken konnten, was ihr so esst.
Ja.
Und trinkt. Wie schnell und ja.
Ja, ja.
Was bei uns so umfällt.
Ich sag mal, in der heutigen Zeit sind virtuelle Konferenzen Standard. Ich sag mal, in unserem Business-Umfeld sehe ich es eigentlich nur noch. Und das war quasi die Fortsetzung davon. Und ja, wir haben gegessen, wir haben uns dabei auch noch unterhalten können, über die drei Wohnmobile hinweg, durch die geschlossene, teilweise offene Tür, Fenster, aber halt über die Webkonferenz. Und das besser als nix, also besser als alleine sitzen und nur mit den Leuten reden, mit denen man sowieso 24/7 zusammen ist. Ne?
Mhm.
Ich fand's cool, mir hat Spaß gemacht. Ja.
Immer wieder.
Aber wir hatten Glück mit dem Wetter, ne? Das muss man einfach auch dazu sagen. Es war relativ, es war nicht ganz, ganz warm, es war schon ein bisschen kühler, aber das war trocken und ich erinnere mich an Vollmond. Mhm. Ja, also es war Vollmond, meine ich.
Ja, es ging.
Also der Mond war gut zu sehen und die Sternchen und so. Also es war schon romantisch mit euch.
Es war vor allen Dingen dann eben auch zu Corona-Zeiten die einzige Chance, dass wir uns unterhalten. Hätte es jetzt noch Dauer geregnet, dann hätten wir
nur noch Webkonferenz
Mobil sitzen können. Also wir hatten wirklich Glück und es war wirklich, wirklich ein schöner Nachmittag-Abend. Wir haben ja ziemlich lange gestanden und auch mit dem Thomas später dann noch viel gequasselt. Ich weiß nicht, Jungs, wäre es jetzt schon an der Zeit, mal den Thomas?
Nee, wir müssen erst mal sagen, wie es geschmeckt hat.
Ah, okay.
Also ihr hattet Rumpsteak, habe ich verstanden.
Definitiv. Mhm.
Ja. Mhm. Ich auch. Insofern können wir jetzt nicht von vielen verschiedenen Sachen berichten und das war sehr, sehr gut gemacht. Also das war auch diese 800-Grad-Technik, glaube ich. Ne? Ich habe das noch nicht so ganz gecheckt. Also wo das dann einmal kurz auf 800 Grad erwärmt wird, sodass da sich die Röstaromen bilden und so, war schon sehr, sehr lecker.
Axel, wenn wir uns mal wieder treffen können, also wenn das alles so ein bisschen ruhiger ist, dann kommt ihr mal vorbei mit euren beiden Autos, dann mache ich euch die 800 Grad hier bei uns mit 900 Grad.
Ja, können wir nicht auf der Terrasse. Können wir nicht ein Wohnmobil-Dinner bei dir buchen?
Genau, kann man das nicht buchen bei dir?
Ja, könnt ihr demnächst buchen. Also wenn das erlaubt wird. Oder sagen wir so, wenn es Sinn macht, wenn es wieder Sinn macht. Ich finde das erlaubt ist immer doof, dieser Begriff, aber wenn es wieder Sinn macht. Nee, also ich habe so einen Grill, der hat tatsächlich so eine sogenannte Sizzle Zone, die macht auch mit Infrarot-Gassteuerung tatsächlich diese Temperaturen. Und es ist einfach genial, weil du einfach diese Röstaromen außen hast und dann garst du den Rest halt nur noch in der Wärme und dann hast du innen saftig und außen knusprig und das war echt gut. Also das war lecker, was die gemacht haben. Richtig gut.
Ja.
Der krönende Abschluss war dann nachher noch der Apfelstrudel. Der war auch nochmal richtig.
Oh, ich hatte ja keinen Apfelstrudel. Ich hatte ja, ich meine, es wäre Tiramisu gewesen, kann das sein?
Da haben wir da was Unterschiedliches. Also der Apfelstrudel.
Und das war zum Sattwerden. Also da, das war nicht knapp portioniert, muss ich sagen. Ja. Also das waren echt zwei große Stücke.
Ja,
und sehr lecker. Selbstgemacht natürlich.
Also es war alles lecker, muss man sagen. Es war ein leckerer Abend.
Ja.
Ja. Müssen wir vielleicht nochmal auch wiederholen.
Ja, absolut.
Gerne auch da.
Ja. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich finde, jetzt sollten wir aber trotzdem mal den Chef des Ganzen zu Wort kommen lassen. Wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, den Thomas Püttmann da mal zu interviewen, wenn wir schon mal die Chance haben, nochmal, nachdem wir ja schon mal ein Interview mit einem Gastronomen hier hatten, in der vorletzten Episode müsste das gewesen sein, ne? Und haben wir jetzt den Thomas zu Wort kommen lassen. Das hörte sich dann so an. Viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen hier nochmal beim Abgefahren Podcast. Wir sind immer noch beim Thomas Püttmann am Blauen See und wir haben jetzt den Chef persönlich hier vor Ort. Wir stehen jetzt mit unseren drei Wohnmobilen hier und ja, es gibt ein paar Fragen und fangen wir da einfach damit an. Thomas, du hattest ganz konkret gerade was. Erzähl doch mal, was ist für dich hier die brennende Frage?
Also erstmal Respekt für die Gastfreundlichkeit, die ihr hier ausstrahlt. Also es ist einfach ein mega Ambiente hier. Also ihr habt eine schöne Gegend, einen tollen Parkplatz. Ist natürlich wie geschaffen für uns Wohnmobilisten und Restaurant genießen. Also wir lechzen ja auch nach schönen Abenden mit den Geliebten irgendwo lecker zu essen und ja einen schönen Abend zu verbringen. Das können wir bei euch hier heute haben. Was wir uns fragen, ist aus der Sicht des Gastronomen, was bedeutet euch das Wohnmobil-Dinner? Also was sind die Vorteile oder gibt es auch vielleicht Nachteile? Gibt es irgendwas, was es zu kritisieren gibt an unserer Stelle? Also an die Stelle der Gäste oder sagt ihr, nee, läuft alles gut? Wollen wir mehr haben? Also das wär so das, was mich interessieren würde.
Also zunächst mal schönen Dank. Kritisieren braucht man dabei gar nichts. Ganz im Gegenteil, das ist für uns absolut positiv, weil wir können in der Küche wieder vernünftig arbeiten. Wir können Essen auf Tellern anrichten. Der Service hat vernünftig zu tun. Wir packen nicht als Service einfach nur in Pappe und irgendwelche Alufolien, sondern wir können wieder so arbeiten, wie wir eigentlich auch arbeiten möchten. Diese Wohnmobilgeschichte ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil für uns ist das ein guter Umsatz, den wir im Außerhaus nach so einer langen Zeit gar nicht mehr haben, weil das wird einfach gefühlt weniger. Die Leute bestellen immer weniger nach Hause. Es wird nicht besser. Und mit diesem Wohnmobil-Dinner haben wir das eigentlich so ab Januar aufgefangen.
Vielleicht noch, ich muss direkt noch mal einmal nachhaken. Eine Sache noch, weil es mich echt interessiert, auch wenn es vielleicht rein theoretisch die letzte Frage wäre, aber ich ziehe sie jetzt trotzdem vor, weil danach halte ich meine Klappe und dann können die anderen beiden noch mal fragen.
Das glaube ich nicht, aber egal.
Eine Sache noch, was mich interessieren würde, wir hatten uns gerade aufs Du geeinigt, hast du mal darüber nachgedacht, das im Nachgang nach Corona-Zeit nochmal fortzusetzen? Also der Parkplatz wird es ja hergeben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Auslastung aussieht zu normalen Zeiten. Die normalen Abend- und Tagesgäste, wie viel Platz sie hier wegnehmen. Aber wäre das eine Option?
Also wir haben sowieso schon seit 20 Jahren drei Wohnmobilstellplätze angeboten, während unserer ganz normalen Arbeit. Aber diese Wohnmobilisten, die bleiben dann natürlich bei uns im Restaurant zum Essen und gehen dann nur zum Schlafen in ihr Wohnmobil. Dass die im Wohnmobil gegessen haben, ist eigentlich jetzt erst seit Corona so. Also die Möglichkeit haben wir immer und werden wir auch so beibehalten. Und wer in seinem Wohnmobil bedient werden möchte, kann das natürlich tun. Nur im Sommer sieht es bei uns wieder ganz anders aus, weil wir haben einen Biergarten mit 150 Sitzplätzen. Dann haben wir einen Sommergarten, also sprich einen Wintergarten, den wir komplett auffahren können. Die ganzen Seiten, das Dach beiseite. Das war jetzt natürlich nach dem ersten Lockdown unser großer Vorteil. Der Platz war mega beliebt, weil keiner wollte wirklich drinnen sitzen am Anfang. Die meisten irgendwie draußen, alles gut durchlüftet, hatten wir natürlich diese Möglichkeit. Die war einfach für uns super. Wir haben auch nach dem Lockdown diese 5,5 Monate wirklich sehr, sehr viel zu tun gehabt. Wir haben kontinuierlich jeden Tag richtig viel zu tun gehabt. Wir hatten null Probleme bis zum 1. November. Und da haben wir dann natürlich im November und Dezember nicht drüber nachgedacht, ein Wohnmobil-Dinner zu machen, weil es eben bis dahin überhaupt nicht nötig war. Jetzt haben wir im Januar damit angefangen. Durch den Wintereinbruch, der dann kam, ist das natürlich wieder total eingeschlafen. Da waren dann wieder 3 Wochen komplett weg, weil die Wohnmobilisten, die wenigsten davon hatten Winterreifen. Da hatten wir mal 1 oder 2. Es war also auch noch kein Geschäft. Und seit gut 3 bis 4 Wochen, seitdem wir hier in der Region bei den Medien Werbung machen können und die auf uns aufmerksam geworden sind, haben wir dann natürlich einen ganz guten Anlauf.
Ja, ich sage jetzt mal von meiner Seite, wir haben ja gerade schon den Hauptgang gehabt und der Hauptgang ist perfekt und da kommt auch schon der Mike, der uns den nächsten Kaffee bringt. Vielen Dank, Mike, für den Kaffee. Und der sieht auch gut aus.
Vielleicht mal den Mike, eine ganz kurze Frage. Ist das für dich eine Umstellung, sage ich mal, Speisen und Getränke an Wohnmobile zu liefern? Wie ist es? Ist es schwieriger, einfacher, anders?
Ist eigentlich nichts anderes. Das heißt der Latte Macchiato.
Gut. Ganz kurz die Zwischenfrage. Es kam aus dem Wohnmobil raus. Der ist ja richtig warm.
Nein, eigentlich, ich mache da fast eigentlich gar keinen Unterschied zum Biergarten hin.
Ja, ist ähnlich.
Ne? Ja, ja, ist ähnlich, würde ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist cool. Das ist für euch keine Umstellung großartig. Ne? Aber wie sollte es auch? Ne? Außer, dass du jetzt viel außer Haus, klar, im Biergartenbereich bist es auch. Ne? Im Restaurantbereich ist man meistens mal ohne Jacke unterwegs, hier halt mit Jacke. Ne? Also zumindest jetzt in den Jahreszeiten.
Aber wir brauchen morgens jetzt nicht mehr saugen.
Ja, ja, stimmt. Wir machen alles sauber. Wir halten und die Toiletten nicht reinigen.
Na doch, ab und zu.
Ja, cool. Ja, also ich hatte gerade angesetzt, also uns hat es extrem gut geschmeckt, es war super lecker, also vielen Dank dafür. Das Essen ist erste Sahne, also dafür möchte ich gern nochmal auch animieren, dass Leute hier hinkommen, weil das Essen ist wirklich, ich höre noch ein Jahr, ich höre mehrere Jahres hier in der Umgebung, also es war wirklich lecker und ja, vielen Dank dafür und auch, dass ihr das anbietet und für uns ist es natürlich auch eine Möglichkeit, mal wieder rauszukommen und einen Abend wegzuverbringen, draußen zu verbringen und jetzt treffen wir uns hier auch nochmal mit 3 Leuten, die wir uns tatsächlich, seitdem wir diesen Podcast machen, auch noch nicht physikalisch getroffen haben. Ja, danke dafür. Also wirklich danke.
Erzähl auch nochmal so ein Insight. Ich finde das einfach auch mega. Wir hatten es jetzt, wie gesagt, wir sind zum 4. Mal beim Wohnmobil-Dinner, aber zum 1. Mal habe ich von dieser Idee gehört, ich sehe es gerade drüben. Leute, die aus dem Wohnmobil irgendwelche Wünsche haben, die sollen die Warnblinklichtanlage anmachen. Das ist ziemlich cool irgendwie, damit ja die Bedienungen hier und die Chefs oder wer auch immer Bescheid wissen, da möchte gerne jemand was. Einfach auf diese Idee zu kommen. Ist cool. Und übrigens, jedes Wohnmobil hat eine eigene Nummer, also wie eine Tischnummer. Das ist durchnummeriert. Klar, es ist für euch wahrscheinlich verpflichtend, damit ihr klarkommt, ne? Damit ihr wisst, an welches Wohnmobil soll ich welches essen. Das ist eure Organisationsfrage, die ihr damit dann beantwortet habt. Ja, ich finde es einfach toll. Also was ihr, welchen Ideenreichtum ihr da auch reinbringt. Ne? Das ist cool.
Ja, die Not macht erfinderisch, ne?
Ja. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, wie seid ihr, also ihr habt sowieso schon Wohnmobilstellplätze angeboten. Ist das auch der Grund gewesen, weshalb ihr überhaupt über diese Sache mit dem Wohnmobil-Dinner gestolpert seid? Oder poppte das bei Facebook irgendwie auf? Oder gibt's da irgendwie unter den Gastronomen so eine Vernetzung, dass dann irgendwie andere Kumpels aus irgendeiner anderen Gastro dann gesagt haben, hier, wir haben das angeboten, läuft ganz gut, oder?
Nee, ich habe irgendwann vor ein paar Monaten dieses PKW-Dinner gesehen, dass also Leute während der Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Lockdown so ein PKW-Dinner angeboten haben. Und wir hatten hier ums Eck hatten wir so ein Kino auf einem alten Fußballplatz. Okay. Da hat jemand, der hier so eine Eventagentur betreibt, hat dann eine Großleinwand dahingestellt und hat so ein Autokino da gemacht. Und da waren abends sehr, sehr viele Leute, die dann auch von ihm da versorgt worden sind. Und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, also wenn die das mit dem PKW machen, dann geht das auch mit dem Wohnmobil. Und da wir sowieso schon seit 20 Jahren in der Promobil stehen, war das eigentlich naheliegend, das so zu machen.
Okay. Habt ihr dann mit einem offiziellen Stellplatz hier?
3 offizielle Stellplätze.
Okay, das heißt also, wenn jetzt wieder alles mal normal ist, können wir auch so anfahren.
Ja.
So, werden wir dann auch machen, ne?
Gehen mal davon aus. Cool.
Ja, das haben wir, wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich das mal gemacht. Das war irgendwie so eine Idee mit der Stadt Dorsten zusammen, weil die haben dann hier ja auch einen Wohnmobilstellplatz am Spaßbad und an unserer Eishalle. Haben die einen richtig großen Wohnmobilstellplatz, der ist auch immer größer geworden. Mhm. Und dann waren hier so ein paar Gastronomen, die da mitgezogen haben, aber das waren dann alles deutsche Gastronomen, die schnell erkannt haben, da ist Potenzial. Mittlerweile sind da nicht mehr so viele von da und ob nach der Corona-Zeit überhaupt noch viele davon da sind, weiß ich nicht. Aber wir haben das immer beibehalten und für uns war es immer gut. Selbst in den Zeiten vor 20 Jahren, als nicht so gut lief wie die letzten 10, da war das immer ein Zubrot. Also die Leute wollen ja nicht unbedingt in ihrem Wohnmobil kochen. Die haben dann nur noch morgens hier gefrühstückt und sind dann abgefahren. Hm. Und verpflichtend war einfach, hier kann man kostenlos stehen bleiben, einfach nur zu uns essen kommen.
Ja, cool. Also analog zum Landvergnügen, die ja da ähnliches Konzept haben, man kann kostenlos stehen, verpflichtet sich quasi im Bauernhofladen einzukaufen. Entschuldigung, Axel, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, ich wollte sagen, der Stellplatz in Dorsten, der ist ja jetzt auch nicht nur schön gelegen, der ist ja direkt an der Bundesstraße da, relativ laut, würde ich jetzt mal so denken, ne? Also
schön gelegen ist der nicht, aber der ist sehr zentral und diese Wohnmobilisten, die da sind auch einige dabei. Wir haben ja hier den Björn Freitag, den Frank Rosin, dann gibt's die Frau Henschel und dann gibt's mich. Das sind so die Leute, die im Feinschmecker, so der Reihe nach, ich habe mit der 1 angefangen und mit der 4 aufgehört im Feinschmecker. Die gehen dann sehr wirklich, bescheiden.
Moment, stopp mal eben ganz kurz. Also Feinschmecker ist hier auch nicht Nummer 4, sondern eher Nummer 0 dann. Also ich qualifiziere das mal ganz weit oben.
Die sind dann eben halt am Wochenende hier und haben diese Gastronomie abgeklappert und haben da unten ihr Fahrzeug geparkt und sind dann mit dem Taxi fahren die dann hier durch die Gegend. Und das alles sehr nah beieinander. Also bis Frank Rosin fährt man vom Wohnmobilstellplatz gerade mal 5 Kilometer. Mhm. Bis hier fährt man gut 2 Kilometer. Und Björn Freitag kann man fußläufig erreichen. Dann hat man Einkaufszentrum direkt da, dann hat man die Spaßbad und man hat die Eishalle eigentlich so für jede Jahreszeit gar nicht so schlecht gelegen. Mhm. Ist nicht ganz so schlecht. Er ist natürlich da unten zwischen Lippe und Kanal. Wir hier in Dorsten sagen, das ist ein Loch. Ja, ist so. Aber eigentlich, wenn man jetzt dieses Angebot da haben möchte, dann ist das schon sehr praktisch.
Ja, ja. Wir waren letztes Jahr mal hier und tatsächlich, was der Jan angesprochen hat mit Landvergnügen, da gibt's nämlich die Lippe-Piraten, die wo man dann nochmal auch die Lippe noch ein bisschen kennenlernen kann. Ist ja echt nett auf der Lippe mal auf dem Wasser, nicht unter Wasser weiß ich nicht, aber auf dem Wasser sich zu bewegen. Ja, und die bieten da auch dann Stellplätze.
Ja, die im von startet da ja auch ganz in der Nähe. Die
ja, genau. Mhm. Ja, genau. Mhm.
Fotos gemacht, richtig so.
Ja, machen wir auch gleich noch, ne Jan?
Bestimmt. Ja. Ein paar haben wir ja schon. Ja, super.
Ja, genau.
Vielen Dank für die Insider-Informationen, weil das ist ja auch etwas, was viele Leute gar nicht wissen. Wie sieht es denn aus Sicht der Gastronomen aus? Von daher danke dafür und ja, auch danke, dass wir so leckeres Essen durften.
Ja, genau.
Danke. Mhm.
Tja, das war nochmal ein kleiner Rückblick auf unser gemeinsames Womo-Dinner. Da habe ich gleich wieder Hunger bekommen, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Ja. Weißt du, was ich gedacht habe? Wir müssen gar nicht Werbung sagen, weil wir haben ganz normal bezahlt. Ne? Also,
wir haben es uns gut gehen lassen. Also, ja. Das ist übrigens auch nochmal so ein ganz kleines Thema. Man könnte jetzt als Womobilist sagen, ja, ich nehme mein eigenes Bier mit, meine eigenen Getränke mit. Ich habe da total gerne eben dieses Weizenbier vom Lokal genossen. Weil das gehört für mich dann auch dazu. So,
das gehört sich so, ja, ganz ehrlich.
Ja, ich nehme auch nicht mein Bier mit in die Kneipe, also von daher.
Genau. Nee, gibt's auch keine Diskussion, finde ich.
Genau.
Der Mike sagte noch kurz, dass er eigentlich nur wie im Biergarten rumrennt und jetzt die Jacke anhat. Ja, an dem Tag haben wir natürlich echt Glück gehabt, weil das Wetter war wirklich gut. Mhm. Es wurde dann abends schon frisch, aber es war trocken. Es gibt auch die Tage, wo es dann wirklich plättert, ne, und regnet. Ja. Und dann sieht die Welt halt ein bisschen anders aus. Muss man dann fairerweise auch dazu sagen. Und trotzdem machen sie es gerne. Also ja, das merkt man immer wieder.
Hm. Vielleicht in dem Zusammenhang mal draußen an die Hörer mal die Aufforderung, wenn ihr tolle Ideen habt für Wohnmobil-Dinner. Ich meine, es gibt zwar einschlägige Facebook-Gruppen und Webseiten zu dem Thema, aber wenn ihr dann doch nochmal meint, ihr habt dann einen Geheimtipp, irgendwie was Tolles, schreibt es gerne mal unter die Folge hier oder auf die Facebook-Seite oder bei Instagram unter den Post, wo auch immer ihr möchtet, weil, das meine ich jetzt wirklich ernst, man lebt ja von solchen Tipps, man kann sich da selber was zusammensuchen, aber wenn jemand eine Idee hat, wo es ganz toll ist, immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, könnten wir das Thema Wohnmobil-Dinner jetzt dann auch abschließen,
glaube ich, ne? Oder habt ihr noch was hinzuzufügen?
Ja, vielleicht genau, noch ganz eine kurz Info. Noch.
Ja, ja, du, ja, Axel, Jan, bitte. Ja. Nee, du. Also ich dachte, wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat, da nach Dorsten zu fahren und jetzt, wie hieß der noch? Wir schreiben es natürlich dann nochmal in die Shownotes. Also da kann man es dann auch finden und im Blogartikel,
ja,
den Link.
Unbedingt.
Ja, dann, eine Sache noch ganz kurz dazu. Ja, genau, wir haben natürlich an dem Abend auch Bilder gemacht. Und ich verlinke nachher, oder wir verlinken nachher in dem, auf der Webseite von uns ein paar Bilder, vielleicht nicht alle, weil das sind echt viele, aber wir werden Bilder haben aus von dem Abend, von dem Stellplatz, vom Essen, ich denke, von den Getränken, von den leeren Gläsern und sowas in der Art.
Genau.
Also da werden wir ein bisschen was haben. Also wer nicht nur Audio, sondern auch visuelle Daten haben möchte, da können wir nachher was bieten.
Wenn ihr uns ein bisschen näher kennenlernt, das dauert ja vielleicht so ein ganz klein bisschen ein paar Episoden, dann werdet ihr irgendwann auch merken, dass der Jan bei uns das Spielkind ist. So habe ich den Jan ja im Prinzip auch durch den Laufpodcast kennengelernt. Der Jan ist nämlich begeisterter, ja, man darf es glaube ich sagen, Fotograf, also interessiert sich für Fotografie, für Videoaufnahmen und hat da immer ganz viel schickes Spielzeug, was glaube ich genau in das Thema Wohnmobil natürlich auch wunderbar reinpasst, weil welcher Wohnmobilist, der nichts auf sich hält, hat nicht eine Drohne oder einen Quadcopter. Ich habe zwar keine, aber ich hätte gerne eine. Aber da haben wir vielleicht nochmal irgendwann auch ein anderes Thema. Ich glaube, das ist echt auch ein spannendes Thema, wenn man zum Beispiel verreist und eine wunderschöne Reise unternimmt. Wie kann man die am besten festhalten? Manche stehen darauf, die gar nicht festhalten zu wollen, weil sie es einfach nur in ihrem Kopf festhalten. Aber ja, das ist aber ein anderes Thema. Nur, dass ihr es mal gehört habt, wenn es mal irgendwann ein Treffen gibt, dann wird der Jan mit wahrscheinlich einem Kopter über euren Köpfen herfliegen. Könnte passieren.
Naja, die eine oder andere Kamera wird dabei sein. Gehe ich von aus.
Ja. Ja. Wollen wir ein Thema weiterspringen?
Jo.
Seid ihr soweit? Seid ihr bereit? Mhm. Wir hatten es ja eben schon mal gesagt. Das große Thema ist ja, dass wir momentan nicht fahren können. Ne? Und jetzt stehen da diese Mobile mehr oder weniger in der Einfahrt rum oder wo auch immer. Ich glaube, das ist bei uns sogar unterschiedlich. Ja, was macht man? Man vor lauter Verzweiflung fängt man an zu basteln, oder?
Du gibst ja auch kein Geld aus, ne? Ich meine, das ist ja echt fürchterlich, das Girokonto wächst und wächst, Strafzinsen drohen, ne? Kratzt an der 100.000 Euro Marke.
Ich spreche da immer gerne von Projekten. Also für mich sind es immer so kleine Projekte, die man da irgendwie angeht. Und wir haben da ein bisschen was, ja, in der letzten Zeit gemacht und da wollen wir euch gerne teilhaben lassen, würde ich sagen, weil ich glaube, so ein bisschen Do-it-yourself gehört auch bei den meisten Wohnmobilisten dazu. Ich lerne viel und ich partizipiere viel von Facebook-Gruppen, wo wieder mal irgendwie einer was gebastelt hat, wo ich mir denke, wow, das ist echt cool. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Die Leute sind da sehr erfinderisch und sind da auch bereitwillig oder teilen bereitwillig ihre Erfahrungen und schon fast Bauanleitungen. Ja, ich will gar nicht als Esel hier als erstes anfangen. Ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen, was habt ihr in der letzten Zeit so getrieben? Erzählt doch mal ein bisschen was. Aber ich fang mal an beim Jan. Genau. Jan, was hast du getrieben in der Vergangenheit?
Das geht dich erstmal einen Scheißdreck
Pimp
an.
Pimp my Mobile.
Ich kann dir sagen, was ich umgebaut habe.
Pimp my Mobile.
Pimp my Mobile, genau. Also was ich konkret.
Das wäre Handy, ne? Das ist im Englischen das Wort für Handy, ne? Mobile.
Ja, ja, Mobile ist Handy. Also Mobiltelefon.
Genau. Also wäre es falsch ausgesprochen. Ja.
Also in der letzten Zeit habe ich eigentlich nur, was heißt nur, ich habe die Batterie ausgetauscht.
Ach,
und zwar aus der 95 AGM Bleibatterie, die, jetzt muss ich überlegen, irgendwie um die 26, 28, 29 Kilo wog, habe ich dann eine Lithiumbatterie unter den Sitz gebaut und einen kleinen Wechselrichter noch reingeschmissen, den ich sowieso schon hatte. Weil dieses Autarkstehen oder gerade in der jetzigen Zeit, wenn man mal so einen Tag unterwegs ist, da ist die Batterie dann doch, wenn man die Heizung den ganzen Tag anlässt, relativ schnell leer. Und weil wir die Befürchtung hatten oder haben, ne, eigentlich kann man sagen haben, dass im Sommer immer noch nicht allzu viel geht und wir autark fahren müssen, sind wir zu dem Schluss gekommen zu sagen, wir tauschen die Batterie jetzt aus. Jetzt sind 2,5 Jahre rum, so Batterien halten, naja, nicht ewig. Ich habe sie auch noch verkauft bekommen für einen kleinen Taler, aber sie ist weg. Sie hat einen guten, guten Besitzer bekommen, also einen netten Besitzer bekommen.
Hauptsache, sie fühlt sich wohl.
Genau, Hauptsache, sie fühlt, das ist eine gute Aussage. Eine witzige Randstory. Ich war,
Hauptsache, sie ist nicht auf dem Schrott gelandet irgendwo bei dem Entsorger.
Nein, die ist vernünftig gelandet. Am Samstag habe ich die verkauft, also über Kleinanzeigen angeboten. Am Samstag hat sich dann einer gemeldet.
Hat Starterbatterie für ein Auto.
Nee.
Okay. Pass auf, ja, kommt. Bin gespannt.
Dann stehe ich, dann fahre ich mit Tim, das Auto war schon Samstagvormittag, einfach weil das, wir waren in der Osterwoche ein bisschen Tagestouren unterwegs und da war Schnee und Salz und das Auto sah halt ein bisschen dreckig, also war halt versalzen und dreckig. Und dann haben wir das sauber gemacht, stand in der Waschstraße, also am Dampfstrahler und vor uns stand dann irgendwann in der Schlange so ein Westfalia, VW-Aufbau, keine Ahnung, ich habe es nicht genau erkannt, aber ist auch egal. Jedenfalls, man grüßt sich, hallo und so weiter und wir haben mal per Kleinanzeigen dann gechattet, ja, wir sind ab 16 Uhr und ja, wir kommen dann auch gleich, sind dann gleich da. Und dann fährt er bei mir vor und sagt, ey, wir haben uns doch soeben gesehen an der Waschstraße. Das war exakt das Auto. Cool. Und der benutzt den jetzt als Aufbaubatterie halt für seinen VW, LT, Westfalia-Aufbau, also historisches Kennzeichen, also ein H-Kennzeichen schon.
Schön.
Von daher hat das einen guten Sinn bekommen. Ja, und wir haben jetzt eine Lithium-Batterie drin, um einfach um länger autark zu stehen, um dann auch zu laden, um dann auch mal was zu tun. Also statt 95 Amperestunden, von denen man die Hälfte nutzen kann, haben wir jetzt 200 und können ja fast 100% davon nutzen.
Tja, das ist genau das
Unterschied.
Thema, was das mich ist mit auch Sicherheit interessiert.
Ja. Erfahrung habe ich noch tatsächlich keine. Wir waren seitdem einmal jetzt nochmal zu einem Tag unterwegs und zum WOMO-Dinner. Da habe ich natürlich die App ständig laufen lassen, immer mit einem Auge auf dem App, auf der App, um zu sehen, wie viel geht raus, wie viel geht rein. Ja, wir haben natürlich dann Licht angemacht. Ey, ich habe das Ding gefordert. Also ich habe Licht angemacht und habe dann gesehen, wie viel runter.
Licht? Nein.
Da passiert halt kaum was.
Boah, 12 Watt. Genau.
Ja, und die Heizung war auch an, weil es war kühl.
Oh.
Ja, war jetzt nicht die Welt. Aber nee, war cool. Spielzeuge, man muss damit Erfahrungen sammeln.
Aber ich hatte das ja eben im Vorgespräch schon und ich hatte mir das eigentlich jetzt für die Podcast-Episode aufgehoben, weil ich natürlich auch wirklich mit dem Gedanken spiele. Und dann stelle ich mir immer die Fragen, welche Kapazität macht jetzt da am meisten Sinn? Natürlich habe ich sofort auch erstmal gesagt, ja klar, 200 Amperestunden wäre schon genial. Im Übrigen der
Matthias,
von dem ich ja schon oft hier im Podcast gesprochen habe, der das äquivalente Modell zu meinem hat, hat sich auch für diese 200 Amperestunden Batterie entschieden.
Ja, ich habe auch witzigerweise mit ihm im Vorfeld drüber gesprochen.
Und ich höre halt auch immer nur, dass sich da bei der Entladung erstmal so gut wie nichts tut, bei so normalen Szenarien. Und da denke ich mir immer so, oder würde es nicht vielleicht auch eine 100 Amperestunden Batterie reichen? Wie du es ja eben sehr gut erklärt hast, bei einer 80 Amperestunden Bleibatterie, wie ich sie jetzt auch aktuell habe, habe ich ja auch wahrscheinlich nur die Hälfte der Kapazität zur Verfügung, weil dann irgendwann die Spannung abfällt und dann ist Feierabend.
Du kannst es schon benutzen, ne? Aber du machst die Batterie damit kaputt, ne? Also wenn du kannst schon mehr fordern. Kannst du
sie benutzen, genau. Aber irgendwann, die ist aber auch, soweit ich das weiß, verbessert mich da, die ist aber auch nicht spannungsstabil bis zum Ende, ne?
Also es fällt wohl relativ spät ab, ne? Also die Spannung ist nicht so ein gutes Indiz für das, was da noch drin ist. Also kannst an der Spannung relativ schlecht erkennen, wie viel Prozent.
Aber die werden dann
irgendwann. Was ja bedeutet, die Spannung bleibt relativ lang konstant, obwohl die Batterie schon von ihrer Kapazität verloren hat.
Ja. Ja, wie gesagt, ich habe soweit auch noch nicht getrieben, muss ich dazu sagen.
Thomas, du kannst es ja relativ einfach machen. Ich habe das mit Matthias ja auch besprochen und der hat ja 2x100 in eure Batterie ist ja im Heck irgendwo.
Ja.
So, das heißt, rein theoretisch könntest du dir jetzt einen 100er holen und sagen, jo, fange ich mal mit an.
Stimmt,
wenn ich dann aber feststelle, oder wenn du dann feststellst, wenn ich 3 oder 4, 5 Tage stehe, dann komme ich nicht hin, dann packst du dir die zweite daneben. Bei dir ist es kein Problem des Platzes, weil du ich habe Bilder gesehen von Matthias, ich gehe davon aus, dass es ja bei dir
ist genau das Gleiche, ja.
Genau, so dass der hat da den Platz.
Genug ist da hinten drin.
Das würde gehen.
Ja.
Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ich nehme erstmal einen 100er, kommst du klar. Und der Matthias hat auch 2x100 parallel kreuz geschaltet, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls hat er nach wie vor 12, also die 12 Volt Lösung.
Nicht 24.
Genau, das ist nämlich der Unterschied, je nachdem wie du haltest. Und von daher wäre ja die Option zu sagen, du machst 100 und machst, und wenn du merkst, kommst nicht hin, machst du nochmal 100 drauf.
Wäre natürlich tatsächlich eine Alternative. Die Frage
glaube ich, ist für dich sogar die
wie es preislich jetzt sich auswirkt, ja, der Sprung von der 100er nicht zur 200er.
Ich musste ja noch den Trick gehen. Ich wollte ja die einfache 200er haben, die war gerade im Angebot. Und stellte dann fest, dass ich die 200er in der klassischen Bauform gar nicht unter meine Drehkonsole kriege. Das heißt, ich oder nur mit Umbauten unterhalb der Bleche und so weiter. Und das wollte ich dann alles nicht machen. Und daraufhin habe ich dann doch die 200er geholt, die als sogenannte Untersitzbatterie genutzt wird. Die hat eine etwas andere Form, passt aber einfach super rein. Also das ist easy going. Und daneben ist noch Platz für einen kleinen Wechsel.
Für mich zum Verständnis, die Bleibatterie war wo vorher verbaut?
Bei mir im Fahrersitz. Beifahrersitz.
Beifahrersitz.
Ja, im Fahrersitz habe ich den sogenannten Elektroblock, also die ganze Elektrosteuerung, die von Hymer, Sunlight, Carado und wie sie alle heißen, benutzt wird. Das ist ein Schaut-Elektroblock mit der Anzeige über der Tür, die Volt anzeigt, die natürlich nur ein Schätzeisen ist. Und da sind wir genau in dem Problem, ich wusste nie, wie viel ist wirklich noch da. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin ein Spielkind, ich bin ein IT-Junkie. Ich liebe diese App zu sehen, wie viel, wenn es nur Milliampere rein oder rausgehen, dass sich da was ändert. Ich kann jetzt wirklich sagen, und er sagt mir in der App, klar, das ist auch nicht ganz hundertprozentig, das ist mir auch klar, aber der sagt mir, ich habe jetzt noch 236 Stunden, die ich so stehen könnte, wenn ich den Stromverbrauch so lasse, wie er im Moment ist. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, geil, damit kann ich arbeiten. Und nicht nach einem Tag feststellen, oh, die Anzeige ist rot. Wir haben nur noch, ich weiß nicht, die Anzeige, wie sie ist, 12 Volt oder was da steht.
Hast du dir auch dieses Arctic-Set dazu genommen?
Nein. Weil wenn ich fahre, ist mein Auto warm.
Ja. Ah, das, ja. Aber wenn du stehst, ist dann, ja gut, dann hast du die Heizung an. Ne?
Warte mal, jetzt müssen wir, glaube ich, die Hörer und Hörerinnen ein bisschen abholen. Ja, okay. Weil jetzt seid ihr schon
nerdig unterwegs.
Sehr nerdig unterwegs. Ich würde an der Stelle auch einfach mal auf einen anderen Podcast verweisen, nämlich auf den Camperstyle Podcast. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Die haben das sehr ausführlich gemacht, die verschiedenen Batterietypen und so weiter, was die für Vor- und für Nachteile haben und so. Letztlich geht es darum, dass Lithium-Batterien bei sehr tiefen Temperaturen das nicht so schön finden, wenn man die bei minus 10 Grad versucht, irgendwie Strom rauszufordern. Richtig? Ist das, wo ihr gerade drüber redet, dann mit dem Arctic-Set? Ich
glaube, da kommt dann einfach auch nichts mehr.
Ja. Ist aber für mich relativ unkritisch, weil wenn das Auto steht, halt auf dem Stellplatz. So, ich sage jetzt mal, selbst im Winter, wenn wir zum Skifahren fahren
lässt
wollten.
Lässt du die Heizung immer ein Stück
mit? Nee. Das Ding steht da kalt. Das ist alles gut.
Ach so, okay.
Ja. So, wenn ich jetzt weiß, das ist minus 10 Grad, dann schalte ich den Elektroblock einfach aus. Also, ich fahre hin, steige ein, schalte den Elektroblock aus, fahre nach Hause und würde dann erstmal die Heizung anschalten. Sprich, in dem Fall würde ich tatsächlich meinen...
Das geht ohne Elektroblock nicht.
Doch. Wenn du ein Kabel reinlegst und einen Elektrolüfter reintust, der einfach erstmal ein bisschen aufheizt. Also so ein Tischgerät, was man bei gängigen Discountern oder Elektrofachmärkten kaufen kann. So, und dann stellst du den quasi so, dass der erstmal den vorderen Bereich aufheizt. Sprich, im Fahrerbereich stellst du den auf und dann lässt du den mal eine Stunde laufen und danach machst den Elektroblock an und fertig. Also so werde ich da vorgehen. Deshalb habe ich mir die, ich glaube, 100 Euro für den Arctic gespart. Und ab dem Moment, wo das Wohnmobil sowieso warm ist oder vorgeheizt ist, mache ich die Heizung an, beziehungsweise die Elektroheizung lasse ich weiterlaufen, bis wir losfahren und dann ist gut. Und da das eben im Fahrerbereich oder im Wohnbereich ist, ist es ja beheizt. Also es geht eigentlich nur um die Phase vom Stellplatz, wenn es nicht bewegt worden ist, kalt bis nach Hause. So, und dafür brauche ich kein Arctic-Paket.
Nee, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man die Batterien in einem Bereich montiert hat, der nicht zum Wohnbereich gehört, also irgendwie in einer sehr externen Garage, unbeheizte Garage oder so, dann ist das vielleicht irgendwie ein Thema, ne?
Ja.
Wäre bei uns auch nicht. Also bei uns ist es auch... jetzt bei uns im Forster ist es auch unter dem Beifahrersitz, die Batterie. Und genau, wir haben auch so eine AGM-Batterie, 95 Amperestunden, also der Standard, sag ich mal.
Ja. Ich habe mir noch so dermaßen ins Hemd gemacht, als ich geguckt habe, wie kriege ich denn den Sitz raus.
Ja, habe ich dir geschrieben. Das sind 6 Schrauben. Ja,
du hast mir das geschrieben, dass es 6 Schrauben sind. Guckst du auf YouTube, findest du Sachen, ja, und hier musst du gucken und da ist ein Anschlag und da musst du von unten und da von oben. Und ich dachte nur so, oh Scheiße, und ich habe keinen 21er Schlüssel griffbereit gehabt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, meine Fresse. Ja, und am Ende, na gut, 2018er Ducato, 6 Schrauben im Bus fertig, bums, raus.
Plus, du musst natürlich den Gurtstraffer noch abmachen, ne? Ja, also das ist auch nicht kein Wunderwerk, aber genau, ein Stecker und.
Ja, aber ich habe mir echt ins Hemd gemacht, weil ich habe die YouTube-Videos alle gesehen von den, ich sag mal, alten Sitzausbauten und habe echt gedacht, boah, was brauche ich denn da jetzt noch alles? Und als du mir dann aber sagst, das sind nur die 6 Schrauben, habe ich gedacht, okay, gut, dann fängst du jetzt einfach mal an und wenn du noch Werkzeug brauchst, was du nicht hast, musst du bei den Nachbarn fragen.
Ach, das Problem hat man ja beim Kastenwagen nicht. Da hat man halt hinten einen ganz normalen Stellplatz für die Batterie. Ich will auch mal ein bisschen angeben.
Ist wahrscheinlich unterschiedlich bei den Kastenwägen, oder?
Mag sein.
Würde ich mal so denken. Ne? Also
wirklich, wie der Jan sagte, bei unserem Modell ausnahmsweise mal, das ist kein Platzproblem. Da ist also seitlich hinten in der Garage ist ein großes Fach. Wobei ich in einem Forum gelesen habe, dass die 200 Ampere Batterie, jetzt Achtung, Schleichwerbung, also ist ja keine Schleichwerbung, ich habe ja nichts da gekauft, aber von Liontron, da nicht stehend reinpasst irgendwie. Die müsste liegend da rein. Und das ist aber, glaube ich, bei Lithium-Batterien auch gar kein Problem.
Gar kein Problem.
Dürften auch liegend verbaut werden.
Okay. Aber 2x100 passen locker stehend.
2x100 passen auf jeden Fall.
Ja. Ja, und dann habe ich endlich, wenn wir bei den Umbauten sind, habe ich dann endlich den Wechselrichter, den ich eh immer schon hatte, eingebaut. Früher hatte ich den halt immer einfach in der Küche auf dem 12-Volt-Stecker dran. Ich brauche den auch eigentlich nur, um jetzt hat der Axel gerade ein Zeichen gegeben, was ich nicht verstanden habe.
Episode. Kapitelmarke. So. Kapitelmarke.
Ist das schon wieder ein neues Kapitel? Ich dachte, wir bleiben.
Ja, Wechselrichter, oder?
Do it yourself. Ich habe gedacht, wir sagen ein Kapitel do it yourself.
Okay, alles klar.
Okay.
Okay. Klar. Gut, ich dachte, du wolltest mir was anderes sagen. Ich konnte es nicht lesen, was du hochgehalten hattest. Was wollte ich sagen? Wechselrichter, ja, den ich eigentlich nur dafür habe, um meinen Laptop zu betreiben, um mal autark zu arbeiten oder solche Sachen. Mehr sollte der gar nicht können. Dummerweise hat der 300 Watt und wir haben noch so einen Milchaufschäumer, so einen elektrischen, der einfach wie so eine Art Wasserkocher funktioniert mit so einem Whirlpool da unten drin, der wunderschön aufgeschäumte Milch für ein Latte Macchiato macht. Der braucht leider 400 Watt. Jetzt habe ich da ein kleines Problem mit meiner Regierung. Mal schauen.
Es ist ja ein interessantes Thema, also weil bei dem Thema Wechselrichter bin ich auch vorbeigekommen und der ist gestern geliefert worden, ist natürlich schon eingebaut und heute benutze ich ihn schon. Also ich habe jetzt mal gedacht, ich produziere mal heute eine autarke Podcast-Folge, also ich habe den Landstrom extra abgeklemmt. Bisher funktioniert es, ich sitze noch nicht im Dunkeln. Aber auf jeden Fall, das Thema ist, finde ich deshalb ganz interessant, weil ich hatte auch schon einen Wechselrichter, so einen, wie der Thomas auch sagte, dass er das auch hat, so für 20 Euro vom Chibo.
Das war früher mal das Auto, wirklich nur für den Firmenwagen, um den Firmenlaptop mal einmal kurz.
Genau, und das hat aber wahrscheinlich nie funktioniert, ja, weil.
Gar nicht mal so schlecht.
Echt? Ja. Also es soll heute nicht mehr funktionieren, habe ich gelesen. Ich habe es aber nicht ausprobiert, ich war nicht so mutig, einen Wechselrichter anzuschließen, der eine sogenannte modifizierte Sinuskurve erzeugt. Also angeblich funktioniert es nicht mehr. Die machen angeblich die Netzteile kaputt. Ich war nicht so mutig, das auszuprobieren. Ne? Du brauchst eine saubere Sinuskurve, angeblich, oder zumindest für eine ganze Reihe von Geräten brauchst du das. Und der Unterschied ist einfach, dass das die Sinuskurve bei dem Wechselstrom ist ja einfach so, dass es so eine Welle ist quasi, die immer hoch und runter geht um den Nullpunkt. Und die modifizierte ist so eckig quasi. Mhm. Und im schlimmsten Fall quasi nur hoch und runter. Und das war jetzt der Grund auch für mich, so ein Wechselrichter, der diese modifizierte Sinusspannung macht, den habe ich noch in der Heckgarage rumliegen, habe ich mich aber nicht getraut zu nutzen. Und habe mir jetzt für 50 Euro nochmal einen anderen Wechselrichter gekauft. Und da gibt's natürlich verschiedene. Ich habe auch so, wie Jan das entschieden hat, auch so einen für 300 Watt genommen und da auch einen relativ billigen, weil ich nämlich auch nur die Anforderung habe, dass er das Notebook betreiben soll. Oder was ich mir so gedacht habe, zum Beispiel vom Fotoapparat, da hat man ja auch Ladenetzteile, also so Ladegeräte, Netzteil ist Blödsinn, Ladegeräte, die dann auf 230 Volt sind. Und wenn du dir das alles mit 12 Volt kaufen willst, dann kaufst du dir eine ganze Menge in 12 Volt und zwei Jahre später hast du die Geräte nicht mehr und dann kannst du dir alles andere wieder auf 12 Volt kaufen. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Also ist das jetzt so ein externer Wechselrichter, den du jetzt in eine 12-Volt-Dose steckst?
Nee.
Oder hast du das richtig angeschlossen?
Ich hab ihn richtig angeschlossen.
Angeschlossen. So.
Ja, also ich habe so Klemmen benutzt, aber also ich kann ihn jederzeit wieder wegbauen. Mhm. Ich habe so eine Klemme benutzt, so eine Vago-Klemme. Mhm. Aber genau, kann ich jederzeit wieder wegbauen. Aber genau, es ist ein kleiner. Ne? Man kann eben nicht den Milchaufschäumer vom Jan benutzen.
Und die Frau kann auch nicht den Föhn.
Aber das ist nochmal ein interessanter Punkt, weil nämlich als ich mich dafür interessiert habe, es gibt die natürlich auch mit 2000 Watt oder so oder 1000 Watt oder 3000 Watt. Also es gibt die natürlich mit irren Leistungen und da hat jemand da sehr ausführlich in dem Video das geprüft, weil nämlich sein Kumpel sich diesen Wechselrichter gekauft hatte, aber die Kaffeemaschine nicht angesprungen ist. Also die Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, ging kurz an und dann ging sie direkt wieder aus. Und das ist wohl auch ein Problem von AGM-Batterien, die eben einfach so viel Leistung nicht bereitstellen können. Also erster Punkt war, die mitgelieferten Kabel sind 10 Quadratmillimeter Kabel. Das ist nicht dünn, aber naja, also für 300 Watt ist es schon okay, aber für 2000 Watt werden die wohl so ein paar hundert Grad heiß. Und so, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann eben, dass die AGM-Batterie so viel Strom dann nicht liefern kann. Weshalb man dann, wenn man das will, natürlich auch über eine Lithium-Batterie nachdenken muss. Also selbst wenn man nur den Wechselrichter will, dann sollte man vielleicht auch über eine
Lithium-Batterie nachdenken. Also diese Wechselrichter-Geschichte, da gibt es ja Fachleute ohne Ende. Und wenn man dann eine professionelle Lösung will und will natürlich mit einem Wechselrichter auch alle Steckdosen, die sowieso im Wohnmobil sind, auch direkt bestücken, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Also ich habe tatsächlich auch unter dem Beifahrersitz den Wechselrichter jetzt montiert, habe da drin stecken eine, ich sag mal, 5 Meter Verlängerungsschnur direkt. Das heißt, der Wechselrichter, wenn ich den jetzt anmachen will, mache ich vorne die Klappe vom Beifahrersitz auf, mache den Wechselrichter an, ziehe das Kabel raus und kann dann am Tisch arbeiten. Das ist es mir wert. Ich brauche nicht diese völlige Vorrangschaltung, Hochleistungsdingens, das kann man machen, wenn man einen großen Liner fährt und da das unbedingt haben will, aber für mich, nee. Ich brauche es wirklich nur zum Laptop laden und vielleicht mal ein anderes Gerät laden. Und Praxiserfahrung kann ich euch auch sagen, meine Netzteile laden alle. Also die Laptops. Und ich habe nur auch, glaube ich, eine modifizierte Sinus, also ein relativ einfaches, preiswertes Gerät von Konrad. Also auch keine Werbung, selbst gekauft.
Ich habe es auch selbst gekauft, kostete aber auch nur 50 Euro liefert dann wohl eine Sinus. Ja, aber meiner liefert wohl eine reine Sinus. Und das ist wohl, also es gibt ja Leute, die messen alles nach, ne? Also und ich habe auch kein Oszilloskop. Ich wüsste auch nicht, wie man es messen muss, aber das scheint wohl auch wirklich da rauszukommen. Also der Preisunterschied ist nicht so gigantisch. Ich habe es auch mir auch genauso gesagt wie du, also ich brauche das ab und zu mal und dafür lohnt es halt nicht, da jetzt ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro auszugeben, nur damit ich dann im Zweifel auch eine Kaffeemaschine anschließen kann.
Richtig.
Also es ist halt einfach Nutzungsszenario, muss man halt für sich überlegen. Ne?
Genau. Das Einzige, was ich jetzt wirklich gemacht habe, ich habe es fest verbaut und das war jetzt halt geschuldet dem der großen Batterie, weil ich sie sowieso unter den Beifahrersitz gesetzt habe, dann konnte ich sie jetzt auch endlich anklemmen und die Klemmen sind nach vorne und nach vorne hast du an dem Ducato ja diese Klappe, die da auch mit so einem Klappmechanismus, also mit so einem, das Plastik kannst du relativ schnell abnehmen. So
ja, genau.
So, und dann habe ich das Ding jetzt verbaut und fertig. Also ansonsten wäre der nach wie vor mitgefahren und hätte in dem Fall den Laptop geladen, wenn ich es bräuchte.
Gut, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich bin jetzt selber relativ überrascht. Also ich bin jetzt auch gerade Hörer des Podcasts. Ja. Wir hatten es zwar schon in unserem Chat, aber ich war jetzt nicht so ganz darüber aufgeklärt, wie ihr das jetzt gelöst habt. Ich finde, das ist eine schöne Zwischenlösung
zwischen ich habe gar nicht die Möglichkeit und ich habe hier die Mega-Möglichkeit, wo ich auch einen Föhn anschließen kann. Also ihr habt es sehr gut dargestellt. Also für mal eben einen Laptop laden oder sowas reicht es dann eben aus.
Ja. Also ich hab tatsächlich Fan for Van geguckt und der hatte letztens so ein Video, wo er so gesagt hat, dass er ab und zu mal so eine Art, ich weiß nicht, ob ich das Business Camping nennen will, aber dass er einfach mal quasi sein Homeoffice quasi nach draußen verlegt und dann irgendwie in der Mittagspause eine Runde fliegen geht. Der ist ja Gleitschirmflieger. Jetzt habe ich keinen Gleitschirm, aber andere sportliche Betätigungen, das Laufen zum Beispiel. Und da habe ich auch gedacht, ach Mensch, das könnte man ja mal machen. Habe dann aber festgestellt, dass mein Notebook dann doch so nach 3-4 Stunden leer ist und das reicht natürlich nicht für einen ganzen Arbeitstag. Insofern entweder ein sehr kurzer Arbeitstag oder eben man muss es irgendwie zwischendurch laden können und das war so die Idee. Aber das ist mir jetzt auch nicht unendlich viel Geld wert. Ne? Also das kommt vielleicht, das mache ich vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal und dann ist auch gut. Ne? Da muss ich jetzt nicht 400 Euro für ausgeben.
Ja, aber das ist genau der Ansatz. Und bei mir ist im Moment nicht Business Camping. Es kann kommen in dem, was ich jetzt mache, aber primär geht es dann auch im Urlaub, einfach mal den Laptop mitzunehmen, um doch mal vernünftig Videos zu schneiden oder solche Sachen. Wenn es dann gerade reizt, doch die coolen Aufnahmen nicht nur auf dem Handy zu sehen, sondern vielleicht auch auf den guten Kanälen. Ja, aber es ist genau der Ansatz. Mehr wollen wir auch gar nicht. Und der Föhn ist nicht relevant für uns.
Genau. Alles, was heizt, ne, nur noch um die Leute nochmal abzuholen, die sich da vielleicht nicht so stark an auskennen. Also alles, was heizt, sowohl dein Kaffeeaufschäumer als auch eine Kaffeemaschine, als auch eine Wasserkocher, als auch ein Föhn. Also alles, was Wärme macht, verbraucht sehr viel Strom und da ist man mit deutlich über 1000 Watt normalerweise dabei. Und das macht dann schon wieder sehr, sehr teure Wechselrichter aus.
Die sind plus, groß,
man muss auch
und die Verkabelung
bei den Kabeln aufpassen. Ne? Sein,
genau, der Querschnitt
ist größer. Also das ist schon krass, was man da an Kabeln verbaut. Ich habe auch noch ein paar andere Elektrosachen gemacht, die machen wir dann mal in einer anderen Folge.
Da sollte man sich auch mit auskennen, weil sonst fackelt einem die Bude dann doch nachher schneller ab, als einem das
gewünscht. 12 Volt ist.
Ich habe auch mal die falschen Kabel gekauft, nur weil ich eine USB-Dose anschließen wollte. Und dann habe ich irgendwie nochmal vorsichtshalber nachgeguckt und stellte fest, oh, meine Kabel sind nur halb so dick, wie sie mindestens sein sollten. Dann habe ich es doch noch nicht verbaut und nachher nochmal neue Kabel gekauft. Besser ist.
Ich hatte auch bei dem Wechselrichter, da ist natürlich auch so ein Zigarettenanzünderstecker dabei. Bei 300 Watt kann man das auch noch machen. Und da habe ich einmal hier, ich habe auch hier in der Dinette so eine 12-Volt-Steckdose für einen Fernseher, denke ich mal, ist die gedacht. Und da habe ich auch mal drauf geguckt, da stand dann 120 Watt, weil ich hatte mich schon gefragt, wie ist die wohl abgesichert? Sollst du das mal in der Facebook-Gruppe fragen? Aber da stand dann 120 Watt dran, da habe ich gedacht, wohl eher nicht.
Ist ja auch die Frage,
wie man sieht das aber auch sehr schön, ne, dass die wirklich so 65 Watt, also mein Netzteil hat 65 Watt und wenn man das dann umrechnet bei den 12 Volt, dann sieht man, dass ja so ungefähr 5 Ampere gezogen werden, wenn das Notebook läuft. Also das kommt ziemlich gut hin.
Ja.
Der Wechselrichter und die Lithiumbatterie.
Ja, Thomas, hast du denn auch irgendwas umgebaut in der Zeit?
Ja, ich habe aber die Finger vom Strom gelassen. Ja, ich habe also ganz analog was gemacht. Ich habe tatsächlich auch was gemacht. Das lag mir wirklich, wirklich, wirklich auf der Seele. Das war einer meiner größten Wünsche, das Thema anzugehen. Und ich glaube, da können größtenteils jetzt nur die Kastenwagenfahrer sich was drunter vorstellen, weil die eigentlich das also meistens, ich kenne ja nicht jeden Kastenwagen, aber ich vermute, dass bei den meisten Kastenwagen, und so habe ich es in den Facebook-Gruppen halt gesehen, dieses Problem herrscht. Wir haben ja vom Aufbau her auch eine Garage. Die befindet sich ja in aller Regel oder eigentlich immer unter dem Bett des Fahrzeuges, also des Kastenwagens. Man kommt ja einmal hinten dran über die Flügeltüren an die Garage und man kommt aber auch vom Wohnraum aus in der Regel an die Garage. In unserem Fall ist es so gelöst gewesen, dass es ein sogenanntes Schott ist, also quasi ein Brett, was senkrecht in Führungsschienen von oben nach unten reingeschoben wird. Es hat mit Sicherheit auch eine Begründung. Mit Sicherheit geht es da auch um Ladungssicherung, dass dir das ganze Material nicht dann irgendwann in den Innenraum fliegt bei einer Vollbremsung oder bei einem Crash. Ist aber äußerst unpraktisch, um da mal eben dran zu kommen. Also in unserem Fall ist es sogar so unpraktisch, weil da auch noch die Matratze ein bisschen im Weg ist. Das heißt, du musst die Matratze so ein bisschen anheben und dann musst du mit der anderen Hand musst du dieses Brett aus der Führungsschiene nach oben herausziehen in kompletter Länge, das dann irgendwo hinlegen und dann kommst du halt an die Garage. Und das hat mich so genervt. Und ich habe da einige Lösungen von anderen Kastenwagenfahrern gesehen und habe mich jetzt für eine Lösung entschieden, die ich aber letztendlich selbst umgesetzt habe und habe einfach aus diesem Schott eine Tür gebastelt. Habe da meine nicht vorhandenen Schreinerfähigkeiten unter Beweis gestellt. Also es war nicht ganz so einfach, weil wenn man dieses Brett dann mal so nimmt und das schwenkt wie eine Tür, sieht man, oh shit, das stößt da irgendwie an einem Schrank an, weil es ist eigentlich zu lang dafür. Also habe ich, das ist jetzt vielleicht sich schwer vorzustellen, aber ich habe im Prinzip das Brett seitlich etwas gekürzt und dieses abgeschnittene Teil auf der anderen Seite später als Anschlag wieder dran geschraubt, weil irgendwo muss die Tür ja auch anschlagen und verriegelt werden können. Habe in die Tür Scharniere eingebaut, auch bei den Scharnieren habe ich viel dazugelernt, da gibt es dann verschiedene, also ich habe zum Beispiel gebraucht sogenannte Stollenscharniere. Das sind nämlich Scharniere, die weiter um die Ecke herumgehen, als es bei normalen Schranktürscharnieren der Fall ist. Ist jetzt auch schwer zu erklären in einem Audio-Podcast.
Kannst du Bilder, eventuell hast du vielleicht ein, zwei, drei Bilder,
die wir dann mit in Fall, den kann ich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Können? Genau. Also da, und dann in Corona-Zeiten hast du doch nicht die Möglichkeit, so ohne weiteres in den Baumarkt zu gehen und das selber anzugucken. So habe ich mir das halt online dann zusammengesucht und bestellt. Es kam zum Glück auch alles das Richtige. Also diese Scharniere in der Tür montiert, also richtig mit einem, ich glaube, wie heißen sie? Försterbohrer, glaube ich, heißen die. Also womit man große, ja, da sind wir wieder beim Thema. Förstner, ne? Heißen die Förstner oder wie heißen die?
Ich muss ja mal keine Ahnung.
Womit man
bestimmt Förster.
Womit man große, nicht Löcher, sondern Vertiefungen in, ihr kennt ja diese Scharniere, die in Türen eingesetzt werden und ne? Die versinken so ein bisschen dann in dem Holz, wenn dann da verschraubt. Dürfen an der anderen Seite aber nicht rausgucken, sonst sieht es unschön aus.
Ich glaube, Försterbohrer heißen die, glaube ich.
Ja, ne? Jedenfalls das montiert und dann die, wie gesagt, den Anschlag auf der anderen Seite montiert und dann diese, sind glaube ich auch aus dem Camping- und Bootsbaubereich bekannten Verschlüsse, diese Druckknöpfe, mit denen man Türen verriegeln kann. Wir haben diese Druckknöpfe auch an unserem Gaskasten hinten serienmäßig verbaut. Die habe ich mir dann auch beschafft und habe die dann, habe zwei Stück dann auf der linken Seite der Tür montiert, womit ich dann die Tür halt verriegeln kann. Ich weiß und ich bin mir darüber im Klaren, dass das vielleicht nicht in letzter Konsequenz so stabil ist wie das Schott, was vorher in den senkrechten Führungsschienen steckte. Ja, also da habe ich schon über einen Plan B nachgedacht. Man könnte jetzt da rein theoretisch noch als Zusatzmaßnahme dahinter noch irgendwie nur für den Fall der Fälle ein Fangnetz oder irgendwas noch montieren. Wenn man sagt, ich bin jetzt 10 Stunden hier auf der Autobahn unterwegs, dann mache ich das noch vielleicht zur Sicherheit. Oder man lässt es und verlässt sich darauf, dass die Tür hält und dass vielleicht Schrank bzw. Stühle und Tisch nicht bei einer Vollbremsung nach vorne durchschießen. Jedenfalls habe ich jetzt die Möglichkeit, mit zwei Handgriffen die Tür aufzumachen und da mal eben auch an die Garage zu kommen. Das war mir ein großes Anliegen, weil es hat mich einfach total genervt. Und ich weiß, dass es bei vielen anderen Kastenwagenfahrern auch der Fall ist. Die Menschen oder die Leute haben es halt unterschiedlich gelöst. Manche haben sich da in die Schotten. Haben sich da Löcher reingesägt oder Luken reingesägt oder was auch immer. Da gibt es die verschiedensten Ansätze. Ja, das war meine Aufgabe, mein Projekt.
Total gut. Und ich sag mal, ich greife jetzt ein bisschen vor. Ich habe das Bild oder das Video ja schon gesehen. Das sieht professionell aus, sieht cool aus. Ich brauche sowas auch noch, weil wenn man mal einen Schlüssel in der Garage hat und die Garage versehentlich zudrückt, wäre so ein Ding optimal.
Ja. Wie ist das denn bei euch praktisch gesehen? Also ihr habt jetzt ja wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob es euch beide betrifft, habt ihr keinen direkten Zugang zur Garage vom Innenraum, ne? Oder? Der eine nickt, der andere schüttelt.
Ich habe keinen Zugang. Also ich, Jan, habe keinen Zugang.
Okay. In meinem Grundriss. Aber rein theoretisch kannst du dir vorstellen, sowas nachzurüsten? Das heißt, du würdest da ein Loch reinsägen irgendwo?
Ja, ich habe jetzt das Problem, dass da eine Treppe ist. Wir haben ja so ein Längsbett, was zum großen Bett gebaut werden kann. Und darunter sind zwei Stufen. Und die unterste Stufe hat auch noch den Heizungsausströmer. Ich kann aber, wenn ich, ich habe das mal gecheckt, wenn ich die obere Stufe, quasi das hintere Brett, öffne, komme ich in die Garage rein. Allerdings ist das Brett so gutes DIN A4, eventuell ein bisschen größer. Also zwischen DIN A3 und DIN A4 irgendwo groß. Viel größer wird das nicht sein. Das heißt, wenn ich mal in die Garage müsste, um den Schlüssel zu holen, den ich da reingeschmissen habe, wie gesagt.
Nachbarskind.
Genau, müsste ich ein Kleinkind Hund, suchen Katze. Und das da reinpressen und sagen, hol, bring mir mal den Schlüssel, der da liegt. Wir hatten die Situation mal und ich habe schon angefangen, das Bett auszubauen, aber das ist gescheitert. Aber das ist eine andere Geschichte, das können wir mal woanders machen. Ja, das war nicht schön.
Wohnmobil demontiert, um an den Schlüssel irgendwie zu kommen.
Ja, und wir waren alleine und hatten nur einen Schlüssel und wir waren ungefähr 150 Kilometer von zu Hause. Und wir haben eine Herrentour gemacht, Tim und ich. Andere Geschichte können wir mal in Ruhe erzählen. Ja, also ich
klingt auch spannend.
Deshalb würde ich das, das ja, nee, war Glück im Unglück gehabt. Würde ich gerne machen, aber ich weiß noch nicht genau wie und es wird nicht allzu groß sein, das Loch.
Also ich habe jetzt gerade mal zurückgeguckt, wie groß das hier so bei uns ist, aber ich würde sagen, das ist so ungefähr 50 mal 50 irgendwie. Und Thomas, also wenn du da jetzt Bedenken hast, ich glaube, mit der TÜV-Zertifizierung hat es nichts zu tun, weil also bei uns ist das nur so ein, also du kannst es so dran drücken, weißt du, so ein, da musst du nicht mal so einen Klickverschluss oder irgendwie sowas öffnen, sondern das ist einfach nur so ein Klemmverschluss, dass die Tür nicht von selber hin und her schlackert. Also wir haben ja auch ein Querbett, so wie du auch, Thomas. Und eben in diesem Brett, was quasi zum Bett ist, ja, seitlich vom Bett runtergeht, da ist eben so eine Luke drin.
Ja.
Unsere Kinder haben die auch schon im Urlaub dann benutzt, um dann durch die Garage so in den Innenraum zu kommen. Die sind dann da durchgekrabbelt. Ja.
Vielleicht noch was, dann seid ihr wieder dran. Ganz kurz, das hatte ich gar nicht hier, ihr wisst da noch gar nichts von, aber das wollte ich auch noch ganz kurz erzählen, auch vielleicht nur für die Kasten, also absolut nur für die Kastenwagenfahrer interessant. Die Schiebetür bei einem Kastenwagen hat so einen innen einen relativ ja popeligen und auch relativ ungriffigen Griff zum Öffnen. Der ist ziemlich klein und nervig und da habe ich auch mal in irgendeiner Facebook-Gruppe was gesehen, das habe ich hemmungslos einfach nachgebaut, indem ich einfach nochmal so einen Original-Ducato-Griff bestellt habe, den ein bisschen mit der Flex bearbeitet habe und dann ein, ja sagen wir mal, 20 cm langes Stück Tischbein da drauf geschoben habe, das sozusagen mit Kleber ausgefüllt habe und das Ganze wieder an die Tür geschraubt habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen kleinen komischen Plastikknubbel, sondern einen handfesten Griff. Das ist auch schwer sich vorzustellen, aber da kann ich auch mal ein Foto. Aber Kastenwagenfahrer wissen, was ich meine, dass der Griff innen an der Schiebetür einfach suboptimal ist. Und jetzt muss man sich da einfach so ein Stück Tischbein vorstellen. Also man hat halt einen richtigen Griff. Auch nochmal eine kleine Modifikation des Kastenwagens. Jetzt seid ihr dran.
Zeig mal gerne ein Bild.
Ne? Ja. Das den Matthias habe ich übrigens auch angebastelt. Der hat sofort hier geschrien, ich möchte sowas auch haben.
Ach was. Ja, schön. Ja, also von den Umbauten jetzt in der aktuellen Zeit war es das. Ich habe natürlich vorher, ich meine, wir fahren jetzt 2,5 Jahre damit. Da waren natürlich noch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier noch machen sollten, weil wir sind ja doch schon relativ lang jetzt oder ob wir das mal auf ein andermal machen.
Ein andermal würde ich sagen, wir hatten ja noch zwei Themen, ne? Also die wir vorbereitet haben, die kurz, eher aktuell sind.
Ja, genau. Die müssen wir und wollen die vielleicht ansprechen, weil es momentan, ja, weil man da überall irgendwie was von, was heißt überall, aber gerade, also ich weiß nicht, es geht euch wahrscheinlich auch so, ich treibe mich viel auf YouTube rum, ich gucke gerne YouTube-Videos zum Thema Reisen, Camping etc.
Auf jeden Fall.
Und da kam man an diesen beiden Themen natürlich nicht vorbei und ich finde, für einen Wohnmobilreise-Camping-Podcast gehört sich das, dass wir es einmal kurz ansprechen. Jan, wolltest du mal anfangen mit dem ersten Thema, weil du hast es ja auch fast schon von uns dreien das erstes Mal einmal in den Raum geworfen. Ja. Ja? Ich habe es aber parallel auch schon auf YouTube verfolgt. Ja,
ja, es ging eigentlich um die Geschichte, die der BVCD, also ein Verband, der sich um die Rechte und um die Werte von Campingplätzen kümmert. Also Verbandsarbeit ist ja immer Lobbyarbeit. Das heißt, die wollen für ihre Campingplätze das Beste. Das kann man auch verstehen. Es gibt für alles mögliche Verbände und dieser BVCD hat halt aufgerufen, in der aktuellen Zeit die Wildcamper zu identifizieren, indem man Bilder, Daten, Nummernschilder, am besten mit Fotos und solchen Sachen zu dokumentiert und ihnen zur Verfügung stellt, damit sie eine Karte daraus erstellen können und diese Daten verwenden können. So, ich sage kurz meine Meinung dazu. Erstens, völliger Schwachsinn, völlig neben der Spur. Da hat jemand, ist deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Das ist Denunzierung, das sind Methoden, die wir früher mal hatten. Es geht letztendlich darum, Leute zu denunzieren. Dass es nicht erlaubt ist, ist das eine. Dass es Leute machen, ist das andere. Das aber so an den Pranger zu stellen oder aufzurufen, das an den Pranger zu stellen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht gutheißen und so weiter. Und diesen Aufruf, der ist ja auch in der, ich sag mal, Social Media Welt sehr hoch gekocht und zu Recht. Man hat versucht, das Ganze klein zu spielen. Nee, so war es gar nicht gemeint. Mhm. Wir haben uns da ein bisschen bla bla übers Ziel, aber das sind politische oder ich sag mal Strategien, die in der Entschuldigung, die waren so durchsichtig. Also der Aufruf war sehr klar. Sie wollten im Sinne der Campingplätze dafür sorgen, dass auch andere nicht irgendwo wild stehen können auf irgendwelchen Wanderparkplätzen. Genau.
Diese Aussage haben sie irgendwann dann zurückgezogen, wieder relativ schnell, nach wenigen Stunden oder nach einem Tag war diese Meldung dann verschwunden.
Ja.
Aber sie war natürlich mittlerweile in den sozialen Medien weit verbreitet.
Ja, und sie wurde ja kopiert und es gab das auch
heftigste,
ist ja auch
genau,
aufgetaucht.
Es gab heftigste Reaktionen, gerade auch in der YouTuber-Szene. Und ich glaube, das hat zumindest mal zur Folge gehabt, dass man das zur Kenntnis genommen hat und reagiert hat und verstanden hat, dass man das so vielleicht nicht machen sollte.
Ja, für mich ist eigentlich viel entscheidender, eine klare Entschuldigung so nach dem Prinzip, oh, da hat einer über das Ziel hinausgeschossen, wäre okay gewesen, aber dieses Kopf aus der Schlinge ziehen mit Halbwahrheiten und nee, so war es ja gar nicht gemeint, hat für mich keine Ehrlichkeit, das heißt, für mich wäre das ein Grund, wenn ich einen Campingplatz hätte und wäre in diesem Verband, ich würde austreten. Definitiv. Das ist nicht ehrlich, das ist nicht geradlinig. Ich muss Leuten in die Augen gucken können. Und das würde ich danach nicht mehr können.
Ja. Was ich allerdings auch wieder auf der anderen Seite übers Ziel hinausgeschossen finde, ist, wenn Leute dazu aufrufen, BVCD-Campingplätze zu boykottieren. Also das ist aus meiner Sicht irgendwie wieder übers Ziel hinausgeschossen. Also weil jemand sich dem BVCD angeschlossen hat, jetzt zu sagen, der vertritt auch diese Meinung. Das ist, glaube ich. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass das eine dumme Aktion war und dass das auf jeden Fall nach hinten losgegangen ist.
Sie sollten sich vielleicht,
muss man jetzt nicht die Campingplätze bestrafen.
Sollten sich vielleicht darauf konzentrieren, einfach ihre Arbeit zu machen und jetzt vielleicht sich mal wieder für die Rechte der Campingplätze und für die Möglichkeiten, die es momentan so gar nicht gegeben sind, dass sie sich dafür einsetzen sollen, einfach da ihren Job machen. Anstatt sich.
Aber gut, ist ja im Moment schwer, ne? Also ist ja im Moment schwer. Im Moment sind die Zeichen alle auf, wir verschärfen und wir verschärfen, wir verschärfen. Mhm. Und insofern ist natürlich schwer zu sagen, wir würden gerne mal was lockern, ne?
Es kommt halt immer wieder die Diskussion auf, verständlicherweise, wo argumentiert und diskutiert wird, warum Camping trotzdem nicht möglich sein soll, wenn ich mich in meinem eigenen Wohnmobil irgendwo auf einen Campingplatz stelle.
Aber die Diskussion.
Stimmt das? Ich habe sogar gehört, dass es rechtlich rein theoretisch derzeit möglich ist. Du darfst halt nur nicht übernachten. Du darfst auf einen Campingplatz fahren. Wurde mir erzählt.
Das passiert dann, wohl in Rheinland-Pfalz, habe ich das gehört.
Du kannst
also
um 21
ist,
Uhr kannst du deinen Campingplatz wieder verlassen, so ungefähr.
und dann parken. Ja, ich habe gehört, dass es wohl so Campingplätze gibt, wo Leute dann tagsüber hinfahren und dann fahren die abends, fahren die raus, also so wurde es berichtet, ich meine, das wird dann mal hochgepusht und die parken dann quasi da 10 Meter weiter und übernachten da und dann fahren sie morgens wieder auf den Campingplatz.
Es gab ja jetzt auch diese Demos, ne? Also mit nicht unwesentlicher Teilnehmerzahl von Wohnmobilfahrern. Also da reden wir über mehrere hundert, ne? Die sich da in Berlin zusammengefunden haben. Ich will das jetzt komplett unbewertet lassen. Ich wollte das einfach nur mal in den Raum werfen, dass das stattgefunden hat.
Ja.
Dass sich da Wohnmobil-Korsos gebildet haben. Also angemeldete Demo quasi in Form von Wohnmobilen und da für die Rechte der Camper versucht haben einzutreten.
Ja, ich habe es heute noch irgendwo gelesen, ich sag mal öffentlich-rechtlich, dass Quelle NDR oder RBB muss es gewesen sein, dass Mecklenburg-Vorpommern gilt das wohl auch, dass du auf die Campingplätze drauf darfst, tagsüber, aber nicht da schlafen darfst.
Aber also die schmeißen jetzt alle raus. Also Mecklenburg-Vorpommern zieht jetzt ja die Bundesnotbremse, die jetzt aktuell beschlossen wurde, zieht die ja noch schärfer an und die schmeißen alle raus, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Genau. Also das, wie sie es letztes Jahr schon gemacht haben.
Richtig, wir wollten ja auch hin. Hat nicht geklappt.
Haben wir das auch geklärt?
Genau.
Jo.
Wir wollten einmal das wenigstens angesprochen haben, dass ihr nicht meint, wir hätten da nichts von mitbekommen. Also wir haben es sehr wohl auch wahrgenommen. Wir wollten das einmal mal kurz angesprochen haben. Genauso wie das nächste Thema, das haut eigentlich in dieselbe Kerbe. Ist auch so ein Thema, was jetzt mittlerweile auch schon lange da rumbrodelt und rumkocht. Und ich bin ganz ehrlich, so ganz wusste ich auch nicht immer, was jetzt da genau das Problem ist und welche Fahrzeuge das Problem sind. Vielleicht können wir das wenigstens auflösen, ohne dass wir das Rechtliche jetzt hier wahrscheinlich aufgelöst bekommen. Aber ihr habt das heute im Vorgespräch schon ganz gut erklärt und das würde ich gerne hier den Zuhörern auch nochmal zur Verfügung stellen. Und zwar reden wir über den sogenannten Dieselskandal bei Fiat. Da gibt es ja sowas Ähnliches, wie wir das auch in der VW-Welt hatten, jetzt anscheinend. Auch das ist immer wieder ein Thema, auch in den Social Media, auf YouTube kommt man da auch nicht dran vorbei.
Genau, man kommt an der Werbung von den Rechtsanwälten nicht vorbei. Genau. Also du kannst kaum ein Video gucken von irgendwem, um dann die ersten Urteile wurden gefällt.
Vor allem ist da auch immer, erklärt mir das mal einmal, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, es ist immer die Rede von Wohnmobilen, aber Fiat Ducato zum Beispiel ist ja auch ein sehr beliebtes Montagefahrzeug, Lieferfahrzeug etc., die sind doch dann auch alle betroffen, oder nicht?
Aber du guckst natürlich nicht viele Transporter-Videos oder so, ne?
Nee, das ist richtig.
Vielleicht machen die gleiche Werbung dann, wenn du dann irgendwie dich als Transporter irgendwie unternehmen oder irgendwie.
Für die Schreiner.
Als Schreiner.
Hol mal die Hörer auch noch mal kurz ab, für den, der es vielleicht nicht gehört haben sollte, wobei das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich
ist. Der keine Videos guckt.
Genau. Es gibt diesen Dieselskandal und also, wenn ich richtig informiert bin, ist es ein immer noch schwebendes Verfahren ohne Gerichtsurteil, ist es richtig? Oder ist es falsch ausgedrückt?
Nee, es gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt, so muss man das sagen, weil wohl in der Zuständigkeit von der Staatsanwaltschaft Frankfurt sitzt wohl Fiat Deutschland und die haben da Unterlagen beschlagnahmt und so weiter, haben da eine Durchsuchung durchgeführt und das ist im Prinzip mehr oder weniger alles, was wir im Moment offiziell wissen, ist ja ein schwebendes Verfahren, also da äußert sich auch keiner von offizieller Seite. Die Staatsanwaltschaft hat dazu aufgerufen, dass Leute, ich meine, ihre Kaufunterlagen im Rahmen dieser Untersuchungen bereitstellen. Und da konnte man irgendwie hinschreiben und so. Das findet man auch, wenn man danach googelt. Also dann findet man da 1000 Berichte von Leuten, die das gemacht haben. Und ja, das ist, glaube ich, so das, was man im Moment weiß. Also ich habe auch, tatsächlich ist das auch das Thema, oder das Thema findet man auch in der aktuellen Promobil. Aktuell, was heißt aktuell? Nummer 5, also Mai 2021. Da gibt es auch über eine gute Seite das Thema, alles nur heiße Luft, unzulässige Abschaltvorrichtungen und so weiter, eben in Bezug auf Fiat Ducato jetzt. Alle, die also jetzt einen anderen haben, die.
Und ein Langzeittest meines Kastenwagens.
Was natürlich nicht zum Thema Dieselskandal passt, aber ja, aber auch das.
Hast du die eigentlich abonniert oder kaufst du die im Kiosk?
Ja, die schicken mir die immer, weil ich ihnen Geld überweise, genau.
Ja, genau, weil du die hier immer fleißig erwähnst.
Ja, aber ich finde wirklich, das ist ja ganz gut gemacht und du hattest ja auch schon angesprochen, ich glaube, das kann man dann auch zitieren, Wer ist denn überhaupt betroffen? Das war ja deine, genau. deine Eingangsfrage. Und da steht also, laut Staatsanwaltschaft Frankfurt sind sämtliche Motoren der Emissionsklassen Euro 5 und Euro 6 sowie Fahrzeuge aus den Baujahren 2014 bis 2019 betroffen. Und dann steht da als Klammerzusatz mit Ausnahme Euro 6D und Euro 6D Temp. Das sind die neuesten, also aus dem letzten oder diesem Jahr. Und dann steht da nochmal irgendwie, stehen nochmal die genauen 110, 115, 150, 180 Multijet und dann stehen da nochmal die genauen Motorbezeichnungen. Mhm. Aber da könnt ihr euch dann mal die Zeitung kaufen, wenn ihr das so genau wissen müsst. Mhm. Ja. Also viel weiß man im Moment nicht darüber.
Was habt ihr für Motorisierer? Weil ich frage jetzt mal so, weil ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß, dass ich ein Euro 6D Temp habe. Temp steht übrigens, habe ich heute gelernt, für temporär, weil die neue Norm irgendwann dann 6D heißt, richtig?
Ja, genau, richtig.
Ja, und das ist eine vorübergehende, keine Ahnung.
Ja, da war, glaube ich, zulässig, die Grenzwerte stärker zu übersteigen als bei 6D, meine ich. Aber da, das können ja dann die Leser, die das genauer wissen, uns mal schreiben, wenn die möchten. Genau. Ich habe auch einen 6D-Temp, so wie du, Thomas, weil wir haben ja auch am selben Jahr zugelassen, also es macht irgendwie Sinn.
Ja, ich habe wahrscheinlich einen 2018er, ich habe einen 2018er, ich glaube, es ist ein 5er, aber ich habe einen 2,330 PS. Ich sag mal, ich habe mir den Wagen aufgrund des Grundrisses gekauft und jetzt könnte man Umweltsau sagen, aber ich habe mir tatsächlich nicht angeguckt, welche Abgasnormen der erfüllt oder nicht. Und deshalb habe ich mir dieses Auto auch nicht gekauft oder nicht gekauft, sondern das war der so, und ich bin da relativ schmerzfrei, wenn es zu einer Umrüstung kommen sollte, die man machen muss, dann werde ich mit Sicherheit irgendwie versuchen, das nicht aus meiner Tasche zu bezahlen, weil das kann nicht meine Schuld sein, dass ich das umrüsten muss. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich ein historisches Auto fahre, müssen auch die nach heutigen Grenzwerten einigermaßen arbeiten. Also da muss eventuell auch mal was nachgerüstet werden. Also wahrscheinlich kann ich mich da auch nicht aus der Pflicht ziehen. Ich sehe das sehr pragmatisch im Moment. Ich warte erstmal ab und ich hätte mir kein anderes Auto gekauft, nur wenn ich gewusst hätte, dass da ein Problem ist. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gewusst.
Also so rum würde ich bei dir den Ansatz auch nicht suchen. Dass, du konntest ja auch nicht ahnen, dass da vielleicht sowas mal auf dich zukommen würde. Man geht davon aus, wenn man so ein Fahrzeug aktuell zu der Zeit kauft, dass man dann auf dem neuesten Stand der Technik ist und auch ein entsprechend, den Umständen entsprechend umweltfreundliches.
Ja. Ich wusste schon, das ist ein Transportermotor und das ist jetzt nicht das Allerneueste vom Neuesten, so wie ich es vielleicht von meinem von der Firma gestellten Auto bekommen habe,
wo alle aber drei Jahre ein neues Auto kriegst. Aber zu der Zeit gab es nichts Besseres.
Ja. Genau. Ja. Und heute, ihr habt jetzt die 6D Temps. Ich habe, glaube ich, ich meine, ich hätte den 5. Ihr merkt an meiner Reaktion, ich habe es, ich weiß es nicht mal. Ich kann es auch nicht ändern.
Ja, ist gut.
Ich verkaufe den jetzt nicht deshalb oder so. Ich habe keinen anderen Wertverlust.
Aber ich denke, man sollte mal drüber sprechen. Man sollte das im Hinterkopf haben und auch vorbereitet sein, wenn es mal zur Sache geht.
Ja,
also was ganz wichtig ist, ist aber, glaube ich, man muss nicht zwingend, also mal abgesehen von rechtlichen Möglichkeiten, jetzt juristisch gesehen, muss man nicht proaktiv tätig werden, weil wenn da eine Stilllegung droht oder eine Umrüstung erforderlich ist oder so, da gibt es in Deutschland das Kraftfahrbundesamt und die schreiben einem dann einen Brief, weil die nämlich genau wissen, wer welches Fahrzeug hat und das heißt, man muss sich das jetzt nicht irgendwie man muss jetzt nicht irgendeine Reisezeitschrift abonnieren, um das immer nachzulesen oder das Internet durchforsten, sondern da wird man dann schon zu aufgefordert. Also das sollte da was kommen, dann kommt das auch per Post.
Ja, also. Ja, und bis dahin warte ich ab und ich werde keinen Rechtsanwalt sozusagen jetzt schon füttern mit Informationen.
Würde ich auch nicht tun.
Schon gar nicht mit Geld, nur weil die meinen, sie würden euch da alle toll vertreten. Also, ich schließe mich da keinem an.
Man sollte, wie gesagt, die Augen offen halten. Man sollte informiert bleiben. Und dann.
Ja. Also es ist halt so, dass rechtlich gesehen, dass die Argumentation, ich habe mir mal tatsächlich so ein Video von so einem Rechtsanwalt zu Ende angesehen, die Argumentation läuft darauf hinaus, dass der Dieselskandal von VW, der war, meine ich, 2016 oder 2015, irgendwie sowas. Auf jeden Fall läuft da jetzt so eine Frist ab, weil man mit dem Dieselskandal von VW, so war die Argumentation, würde eine Frist laufen, dass man auch davon ausgehen kann, dass auch ein Fiat einen Dieselskandal hat quasi. Da wurde auch Fiat irgendwann mal erwähnt in der Berichterstattung und So, also diese, die so, so sagen wir mal, so juristische, ich würde jetzt nicht sagen Spitzfindigkeiten, aber so, so Details, juristische Details, da laufen Fristen ab. Und wenn man das Fahrzeug noch nicht 2 Jahre hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, also mir läuft nächstes Jahr, würde dann eben diese 2-Jahres-Frist ablaufen. Und innerhalb dieser 2 Jahre hat man eben bessere Chancen als außerhalb der 2 Jahre und solche Sachen. Also, aber das sind so Details und ich sehe es so wie Jan. Also ich habe auch noch nicht gehört, dass da großartig PKWs stillgelegt wurden von VW und insofern werden vermutlich auch keine Ducatos stillgelegt. Ist meine Vermutung.
Ja, man weiß es nicht, aber
ist natürlich schon sehr ärgerlich, wenn du jetzt einen Carthago auf Ducato-Basis hast, der 120.000 Euro gekostet hat und der blöde Ducato da unten drunter, der kostet gerade mal 10.000 Euro, dann ist natürlich schon sehr ärgerlich, wenn du ein Wohnmobil, also sollte eine Stilllegung kommen, ist es natürlich schon sehr ärgerlich, ein 100.000 Euro Wohnmobil stillzulegen, nur weil da so ein billiger Ducato drunter war, ne, oder die da Mist gemacht haben. Das ist
also
Wohnmobil ein bisschen anders als bei Transport.
Ja. Genau, ich habe irgendwas gelesen, dass es wohl eine Umrüstung gibt für 7.000 Euro, aber das ist auch so ein
das
schwammiges Ding, das will ich jetzt gar nicht.
Genau, da gab es einen Bericht bei Plus Minus in der ARD.
Ah, okay.
Mhm. Und den habe ich leider nicht gesehen. Der war gestern, ne?
Genau, der war gestern, also wir.
Also wenn wir heute über den 22.
Genau. reden. Aber das findet man ja in der Mediathek, einfach unter Plus Minus, der geht 7 Minuten, der geht gar nicht mal so lang. Da war auch die Rede von dieser Umrüstung. Tatsächlich reden die da so in dem Bereich 7.000 Euro.
Okay, gut.
Also ein Katalysator, der dann da irgendwie eingebaut wird.
Ja, dann ist das so.
Aber abwarten, genau. Gut. Okay, ja, haben wir das auch. Ist, glaube ich, auch nochmal so ein leicht brodelndes Thema, was wir dann jetzt einmal kurz abgearbeitet haben. Ja, und sonst, was kommt sonst, Jungs? Was wird uns in Zukunft erwarten? Sowohl campertechnisch als vielleicht auch podcasttechnisch. Da ein paar Ideen.
Mhm. Ja, also ich habe auch ein bisschen Elektro gebastelt, so wie der Jan. Und da kommt auf jeden Fall in nächster Zeit was zum Thema Batteriecomputer. Da kommt ein Interview. Genau, das kann ich auf jeden Fall ankündigen. Dann habe ich auch noch ein bisschen Solar gebastelt, ein bisschen Ladebooster. Da müssen wir mal gucken, ob wir da so dann auch noch Folgen machen.
Da wollte ich doch heute was drüber erfahren. Ich bin ganz neugierig auf das Thema Solar.
Stimmt, der Thomas wollte was über Solar erfahren und ich habe ihn immer hängen lassen. Ja. Cliffhanger, damit er auch die nächsten Folgen hört, genau. Der Thomas.
Ja, jetzt hat er mich doch da hängen lassen. Jetzt bin ich nicht schlauer geworden nach dieser Episode. Jetzt habe ich nur dieses Foto gesehen, was du uns da zur Verfügung
61 Watt.
Ja, genau. Aber wir wollen ja, wie du schon sagst, wir bleiben gespannt und haben wir in Zukunft noch ein bisschen was zu besprechen hier. Wir müssen ja jetzt nicht alles, das ganze Futter auf einen Schlag verballern.
Genau. Und das Thema Solar wird ja auch erst richtig interessant im Sommer. Das heißt also, dann werden wir da in den nächsten Wochen sicherlich mal zukommen, darüber zu sprechen, oder Axel?
Ja, auf jeden Fall, gerne.
Ja, ich denke schon. Super.
Ja, wollen wir einen Deckel drauf machen oder habt ihr noch was?
Ich wäre für abfahren.
Ja, ne? Ist total abgefahren gewesen, wieder mit euch heute. Das hat richtig Spaß gemacht. Gerne wieder, das ist so die Ersatzdroge zum Nicht-Reisen-Können aktuell. Ich hoffe für euch da draußen auch. Denkt daran bitte, schreibt uns mal irgendwas, hinterlasst uns mal eine Kleinigkeit, einen Kommentar oder eine Bewertung auf einer der gängigen Plattformen. Ansonsten erreicht
Thomas uns. Thomas wünscht sich was auf iTunes, nicht vergessen.
Genau, dann gibt es auch was Leckeres vom Thomas beim nächsten Hörertreffen des Abgefahren-Podcasts.
Beim nächsten, das beim klingt ersten, so, als hätten wir schon 5.
Ja, ja.
Ersten, genau. Ja, ansonsten sind wir natürlich erreichbar über die Webseite abgefahren ohne E, -podcast.de. Also das ohne E müsst ihr nicht mit tippen. Instagram hat einen Kanal, abgefahren Podcast. Was haben wir noch?
Facebook.
Facebook natürlich, klar. E-Mail echt@abgefahren-podcast.de sind wir erreichbar. Also schreibt uns, sagt uns Bescheid, was ihr hören wollt, was ihr wissen wollt oder gebt uns gern Kommentare zu dem, was wir gerade besprochen haben. Habt ihr andere Meinungen oder gleiche Meinungen? Interessiert uns natürlich, also von daher gerne für Feedback. Also wir sind gerne für Feedback offen, sehr gerne. Und wir besprechen das dann auch.
Genau. in diesem Sinne immer eine Handbreit Ampere in der Batterie oder
Ionen, eine Handbreit positiv geladene Ionen in der Lithiumbatterie, genau.
Okay, meine Lieben, macht's gut.
Warte mal, mit den positiv geladenen können wir nochmal diskutieren. Du brauchst eigentlich die negativen, falsch? Weil das sind die Elektronen, die müssen nämlich Energie, also die müssen in der Überzahl sein. Also, ne?
Fachwissen für Dummies.
Ja. Genau. Halbfachwissen. Ja,
okay.
Ich wünsche euch was. Gut. Haltet die Ohren steif. Auch da draußen.
Macht's gut. Genau. Viele negativ geladene Ionen bei euch.
Nach draußen. Genau.
Tschüss. Und viele negativen Tests.
Ja.
Ja, genau. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.